Wir sprechen heute mit André. André hat den Spitznamen Friese und ist 1977 in Aschendorf bei Papenburg im Emsland geboren. Und damit ist er eigentlich gar kein Friese, auch wenn sein Spitzname so lautet. Friese oder André war im Emsland in seiner Jugend sehr aktiv, hatte eine Band, die sich Maroon nannte und genießt bei Ostfriesen einen geradezu legendären Ruf für das, was er da gemacht hat. Offensichtlich hat er in seiner nordischen Szene einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wie er das gemacht wird, hat, werden wir heute hoffentlich erfahren. André ist allerdings nicht im Emsland geblieben, sondern ist zur hat Zivildienst in Hamburg gemacht, Station 17, und ist dann zur Jahrhundertwende zum Studieren nach Köln gezogen. Dort war er aktiv in der K-Town Mosh Crew, eine Konzertgruppe, und hat die Band PUMA Puma gegründet. Danach, ab 2002, 2003 hat er viele Touren und Merch gemacht für Turbostart und ist irgendwann auch zu deren Reiseleiter aufgestiegen. Außerdem hat er eine Zeit lang das Merch-Label Sisters of Merchy betrieben, das einigen hier von den Zuhörerinnen sicher ein Begriff ist. Friese ist außerdem aktiv als DJ und er war 2020 Mitinitiator der Be My Quarantine-Kampagne, die über den Verkauf gedruckter T-Shirts Soli-Projekte unterstützt hat. André wohnt immer noch in Köln, hat eine Katze, hat ein Spielzimmer und übt seiner eigenen Meinung nach den coolsten Beruf der Welt aus, nämlich ist er Plattenverkäufer im Underdog Record Store in Köln. Und ich habe die Freude, weil Jobs heute Abend auf einer Likörprobe ist, dass ich heute von Claude begleitet werde. Claude ist einer der seltenen Momente. Claude, schön dich zu sehen. Claude ist jetzt tatsächlich mal in Bremen, aber gerade erst wann war es, letzte Woche oder vor 10 Tagen bist du, glaube ich, aus Goa zurückgekommen, wo du ja wieder so ein Retreat geleitet hast. Zu dem Thema habe ich ja habe vor kurzem mit Dagmar und Straight Edge Guido telefoniert. Die waren nämlich vor 2 Wochen in diesem Retreat, das Claude da in Goa geleitet hat. Und Claude hat da tatsächlich zwischen Dagmar und Straight Edge Guido fast so einen kleinen Ehestreit ausgelöst, weil Claude hat nämlich Dagmar kannst kurz sagen, was dieses, du hast jetzt, glaube ich, so ein bisschen upgraded zum Schamanentum, weil du hast Dagmar ihr zu so einer Ayahuasca-Anwendung verführt und Straight Edge Guido musste erstmal den heiligen Ray Capo anbeten, um das mit seiner eigenen Straight Edge-Mentalität in Einklang zu bringen. Die beiden haben sich jetzt aber wieder zu vertragen, sind wieder zurück, aber waren ganz begeistert von Claudes Goa Retreat. Aber jetzt ist sie heute bei uns und sie trägt ein Chewbacca-Kostüm heute, Claude. Herzlich willkommen.
Ja. Hallo.
Hallo.
Also ich trage tatsächlich ein Chewbacca-Kostüm anlässlich unseres Gastes. Ich weiß nicht, ob du, André, noch irgendwas ergänzen willst oder ob wir irgendwas falsch gesagt haben.
Also ja, Puma habe ich definitiv nicht gegründet. Da kommen wir dann bestimmt aber später drum, wie das
alles okay ist.
Und ich bin einer von mehreren Verkäufern im Underdog-Plattenladen. Aber trotzdem unglaublich guter Beruf.
Diesen Satz habe ich da übrigens reingeschrieben, dass es der coolste Beruf ist. Aber ich möchte noch mal kurz ergänzen, warum wir heute mit dir sprechen. Und zwar sprechen wir heute mit dir, weil ohne die Menschen hinter den Kulissen Hardcore- und Punk-Shows nicht funktioniert hätten. Und André darüber hinaus eine besonders interessante Persönlichkeit ist, meiner Meinung nach, da er sich, statt sich nur über Missstände zu beschweren, Taten folgen lässt. Und außerdem hat Friese nicht nur ein warmes Herz, sondern auch eine schöne Stimme, der man gerne zuhört.
Ja, und wir sprechen auch deshalb mit Friese, weil ich weiß nicht, wie lange Claude mir schon mit Friese in den Ohren liegt und hat gesagt, wir müssen eine Sendung mit Friese machen, Und da ich Claude ja gar nichts ausschlagen kann, war es mir eine Freude, Friese hier zu uns auch einzuladen. Herzlich willkommen, Friese.
Ja. André. Danke für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt und ich verspüre jetzt auch gar keinen Druck mehr.
Kommen wir direkt zu den Vorfragen. Wir haben ja immer am Anfang von jeder Folge zwei Vorfragen. Die erste stellst du, Christopher.
Genau. André, wenn du den Charakter einer fiktiven Gestalt aus Funk, Fernsehen, Literatur einnehmen könntest, welcher Charakter wäre das und warum?
Tatsächlich würde ich passenderweise zum Kostüm Chewbacca wählen.
Aber jetzt so. Nur, weil du...
Nee, weil damit tatsächlich einfach so, ich sehe mich immer eher so als der Begleiter. Also das ist so der Sidekick, mehr oder weniger, der sich um Sachen kümmert, so mit dabei ist. So der treue Hund an der Seite von irgendjemand oder sowas in der Art und Weise, wobei Hund jetzt nicht wertend gemeint ist. So ein weniger als eine Frontfigur, die im Scheinwerferlicht steht oder sowas halt so. Deswegen ist Chewbacca, glaube ich, wäre das erste, was mir einfallen würde.
Sehr gut.
Okay, das ist eine gute Antwort. Ja. Die zweite Frage ist, wärst du lieber normal oder lieber komisch?
Ich bin ganz zufrieden mit dem, wie ich bin. Und ich fühle mich normal. Ob das andere Leute ausempfinden, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber das ist alles ganz gut so.
Schließt sich normal und komisch eigentlich aus?
Das sieht, glaube ich, im Auge des Betrachters, nicht in dem dessen, der es empfindet. Und da gibt es dann ja wieder Unterschiede. Also ich glaube, dass meine Eltern mich wahrscheinlich nicht zwangsläufig als normal bezeichnen würden in meinem Leben. aber trotzdem bin ich weitaus normaler als viele andere Leute, die radikaler Dinge machen.
Aber bist du denn auch ein bisschen komisch?
Bestimmt. In vielerlei Hinsicht bin ich bestimmt sehr komisch. Wie gerade schon erwähnt, ich hab eine körperliche Aversion gegen Telefonieren. Das ist wirklich, ich kann nicht mal einfach beim Arzt anrufen, um einen Termin zu machen. Das stresst mich schon, weil ich das einfach dermaßen hasse. Ich finde es wirklich anstrengend zu telefonieren.
Aber du weißt schon, wie das geht, ne?
Ich weiß, wie es geht, ja. Ich habe auch schon telefoniert und so, aber ja. Ich versuche es dann auch wirklich auf das absolute Minimum zu reduzieren. Und ich bin auch freundlich genug, dass wenn mich Leute halt anrufen, dass ich auch mit denen rede. Das ist auch, ich merke auch jedes Mal, dass es albern ist. Das ist aber es ist tatsächlich so, ich schiebe Telefonate, egal wie unangenehm oder angenehm sie am Endeffekt halt sein könnten, einfach ewig lange auf.
Aber kommunizierst du dann gar nicht außer direkt in Person oder bist du so ein Texter? Schreibst du so WhatsApp?
Also wenn ich in Person, dann bin ich tatsächlich halt ein Texter.
Bist ein Texter, gut. Ich war mir gar nicht sicher, ob wir das... Claude, wie hast du dieses komisch eigentlich gemeint? Meintest du komisch im Sinne von eigenartig oder komisch im Sinne von lustig?
Sowohl als auch.
Lustig bin ich.
Ja.
Lustig bist du?
Weil ich finde aber auch immer, wenn man sagt, ja, man wäre gerne normal, kann man ja auch, also ich wäre zum Beispiel gerne normal, was aber heißen würde, ich würde nicht gerne anders sein, sondern ich hätte gerne, dass so wie ich bin, normal wäre, sodass ich nicht komisch angeguckt werde.
Ah. Sorry, da hast du aber mit deinem Schamanentum und deinem ganzen Yoga-Dings, also rethink your career choices, ne?
Nee, das ist doch genau das, was ich meine, wenn man quasi die Standards von normal anders setzen würde, dann wäre man ja quasi Teil der Mehrheitsgesellschaft oder der Normalität, ohne davon abzuweichen. Das ist doch irgendwie also auch befreiend wahrscheinlich.
Total, ja.
Keine Ahnung. Aber ich fand die Frage, das war ein bisschen philosophisch auch gemeint. Da kann man genau drüber philosophieren.
Über solche Haben wir doch Sachen. Jetzt auch schon so ein kleines bisschen, oder?
Genau.
Aber jetzt nochmal zum komisch im Sinne von lustig. Was ist denn an dir lustig? Bist du so ein Witzeerzähler? Hast du einen Lieblingswitz?
Nee, Witze tatsächlich eigentlich überhaupt gar nicht. Ich glaube, ich habe eine, das ist jetzt auch nicht wirklich ernst gemeint, aber eine gewisse Situationskomik, glaube ich, funktioniert, ja.
Schön.
Man kann ich über mich selber lachen. Das ist, glaube ich, das, was am komischsten ist an dem ganzen Kram.
Ich glaube, das ist übrigens eine ganz wichtige Charaktereigenschaft, dass man sich selber nicht zu ernst nimmt und dass man auch über sich selber lachen kann.
Ja, würde ich auch sofort unterschreiben. Wenn er dazu nicht in der Lage ist, da da fehlt es dann wahrscheinlich bei mir auch, sich mit der Person wirklich zu verstehen.
Mhm. Da wollen wir gleich ansetzen. André, wann kam Punk in dein Leben?
Musikalisch tatsächlich, wie wahrscheinlich, das ist jetzt die 100x-te Folge, in 50 anderen Folgen auch schon erwähnt, waren es die Ärzte. Und zwar war es mein allererster gekaufter Tonträger, nicht Schallplatte, Tonträger in dem Fall, das war Kassette, die Ärzte früher. Und ich weiß es sogar noch ziemlich genau, dass wir, weil ich mit meiner Mutter einkaufen gefahren bin in die Nachbarkleinstadt. Und da habe ich mir dann die Kassette gekauft, nach langem Betteln, dass ich dafür mein eigenes Taschengeld ausgeben durfte. Und die habe ich dann nochmal drum gebettelt, dass wir auf dem Rückweg die auch anhören durften. Und dann kam Ekelpack, das Stück. Und die Gitarren von Ekelpack haben mich damals, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, Pi mal Daumen würde ich jetzt mal so tippen, wird es wahrscheinlich so um 10 herum gewesen sein. Und das hat mich total umgehauen. Das war so wahnsinnig hart in meinen Ohren. Und dann brüllten die auch noch rum. Heutzutage weiß ich, das ist ein durchschnittlicher Matani-Song. Aber für mich war das der Moment, wo es musikalisch nicht mehr von verzerrten Gitarren wirklich weggehen konnte. So, es gab dann nur noch eine Richtung, mehr oder weniger. Inhaltlich ist das natürlich...
Moment, ganz kurz. Sorry, Ekelpack, das ist ein Song von den Ärzten. Ich kenne ihn gar nicht.
Ja, das ist...
Sing den mal gerade an, damit wir wissen, was welcher Song
das ist. Das ist dieses Eiter, ich sage Eiter, ich sage Eiter, ich sage Eiter, Eiter, Ekelpack, Eiter, ich sage Eiter.
Ah, okay, ja.
Das ist eigentlich halt so ein simples Matani-Riff, was die da runterbrettern. Verhältnismäßig hart für die Ärzte eigentlich, das ganze Ding. Ist, glaube ich, auch ein Lied über die Ex-Freundin von, das ist, glaube ich, im Intro ist es sogar drin, das ist ein Lied über die Ex-Freundin von Roman, dem Bassisten damals. So, aber diese erste Frühjahrplatte finde ich sowieso auch heute noch grandios. Und das war das Stück, wo halt Punk so von als harte Musik in mein Leben getreten ist. Inhaltlich war es dann erst...
Kurzen Moment nochmal, wie alt warst du da?
Geschätzt 10? Das kann ich tatsächlich nicht so genau verordnen. Aber ich würde jetzt nochmal Pi mal Daumen schätzen. Würdest du
deine Mutter anrufen vielleicht?
Die würde, glaube ich, im Dreieck springen, wenn ich ihr gerade um so eine Uhrzeit einen Anruf geben würde. Gerade weil sie weiß, dass ich nie anrufe.
Und weil du so ungern telefonierst, wäre es für dich auch nicht sehr angenehm.
Deswegen würde meine Mutter auch im Dreieck springen, weil sie das genau weiß. Sie wüsste exakt, dass ich nicht einfach so anrufe.
Ja,
wie gesagt, inhaltlich kann man es dann mehr, also mit einer leichten Identifikation auch als Punk, wenn man so will, das kann man erst so im frühen Teenage-Alter, so mit 13, 14, da gab es halt bei uns halt auch dann eben in Papenburg in der Nachbarstadt, gab es das Anatopia Hüttendorf gegen die Mercedes-Teststrecke damals. Mhm. Und mit der Schule, zu der ich dann halt gegangen bin, füllte sich halt alles mehr mit Inhalten, die halt dann so dem Punk entsprechen und man sich auch mehr mit diesem ganzen Drumherum hat angefangen hat zu identifizieren.
Ja, was mich jetzt interessiert, wenn wir nochmal so einen Schritt zurückgehen, wie bist du eigentlich aufgewachsen?
da sage ich mal...
Deine Mutter haben wir schon was gehört. Wie heißt die?
Wie heißt wer?
Deine Mutter?
Meine Mutter heißt Thea, mein Vater übrigens Theo. Und also kein Scherz, also Theodor und Thekla sind die vollständigen Namen in der Hinsicht. Und aufgewachsen bin ich, das ist wahrscheinlich die Whitest Boy Alive Story, die ihr bisher im Podcast halt hattet, unfassbar behütet in einem Dorf im, wie er schon sagt, das Emsland. Da habt ihr gleich ja die Katze aus dem Sack gelassen in Aschendorf. Das ist so das Dreiländereck Emsland, Ostfriesland, Holland. So 5 Minuten in die eine Richtung ist Ostfriesland, 5 Minuten in die andere Richtung sind die Niederlande. Und mein Vater war ganz früher halt Maler, also Streicher, ist dann dabei Bahnbeamter geworden. Meine Mutter war, bis sie das erste Kind bekommen hat, war sie Kindermädchen bei den Inhabern von Ado Gardinen. Die Älteren werden das vielleicht noch kennen aus der Werbung früher. Ado steht auch für Aschendorf. Daher kommt das her, die mit der Goldkante.
Und, kennst du das noch?
Ich glaube, von meiner Oma tatsächlich.
Genau, die wurden halt da bei uns produziert. So, es gibt auch diese Hallen da immer noch, die aber keine Gardinen mehr herstellen. Dann hat sie halt das Kind bekommen, was ist in einem Hausfrau geworden. Später hat sie dann noch beim lokalen Zahnarzt halt geputzt. Also eigentlich so ein klassischer Arbeiterhaushalt. Aber das hat sich nie so als solcher angeführt. Das ist halt so, das sind halt Zeiten, wo es klassischen Mittelstand noch gab. Und das war es halt so. Wir hatten unser ziemlich schnell, wie alle bei uns im Dorf, wurde ein eigenes Haus gebaut. Ich habe noch zwei ältere Geschwister, genau genommen drei. Ein Bruder, den ich auch nie kennengelernt habe, der ist halt im Säuglingsalter halt gestorben. War Messdiener, ich war im Schützenverein, ich war sogar erfolgreicher Sportschütze. Kolping-Jugend, diese ganze Dorferziehung, alles durch.
Wann fängt man denn an mit der Schießerei eigentlich im Dorf?
Ich komme so gesehen aus einer Familie, mein Vater war da recht hohes Tier in diesem ganzen Bereich drin und ich habe absurderweise, ich glaube so mit 12, 13 oder so damit halt angefangen, weil man dann schneller offiziell an den Alkohol rankam. Also ich habe genau genommen zusammengefasst angefangen zu schießen, damit ich halt trinken konnte. Soweit das war da in dieser Vereinsstruktur, war das halt akzeptierter, dass dann auch schon die Kinder, Jugendliche auch mal hier an dem Bier nippen und da an dem Schnaps trinken konnte. Und das war natürlich, empfand man in dem Dorfkontext ja immer als cool. Alkohol war immer irgendwie tough und cool.
Ja, würdest du deine Kindheit oder auch deine Beziehung zu deinen Eltern als liebevoll bezeichnen?
Jein. Also das ist so, mein Vater ist schon ein sehr herrischer Mensch. So. Mhm. Vielleicht auch cholerisch. Das ist viel gemotzt, viel gemeckert, sehr rechthaberisch in vieler Hinsicht. So.
Ist auch mal die Hand ausgerutscht?
Ja, es gab eine Trafprügel, die ich tatsächlich halt bekommen habe. Da gab es aber auch eine Geschichte dazu. Also es war jetzt nicht aus einem Wutausbruch aus dem Nichts heraus. Es war eine Geschichte, wo ich hatte von meiner Oma, glaube ich, so 5 Mark gekriegt. Bin dann zu der einzigen Freundin, die ich halt hatte, die bei uns in der Gegend wohnte, ganz stolz halt hin, so, ich habe Geld. Die war dann ein bisschen neidisch. Und dann haben wir in deren Haus halt nach Geld gesucht, damit sie auch Geld kriegt. Also ohne die Eltern zu fragen, wir haben da alleine rumgesucht, haben Geld gefunden.
Das heißt rumgesucht, ihr habt so ins Portemonnaie der Eltern reingeguckt oder habt ihr so?
Ja, genau, in den Schränken halt rumgesucht, wo halt irgendwie Geld suchen könnte. Und haben dabei dann halt, ich glaube, es war nachher ein 100-Mark-Schein oder was halt daraus genommen, sind dann mit dem Rad ins Dorf gefahren. Als erstes haben wir an der Tankstelle gehalten, haben die 100 Mark auf den Tresen gelegt so und gefragt, was sie dafür kriegen.
Da haben die gesagt, 100 Liter Benzin.
Ja, es gab da ja auch so ein bisschen so Spielzeugautos oder so Kram und Süßigkeiten gab es da ja auch. Aber der reagierte schon so ein bisschen komisch, deswegen wir dachten so, da können wir besser als zu einer Tankstelle halt gehen. Und sind dann an einen Spielzeugladen gegangen, den es damals noch in unserem Dorf halt gab. Und da haben wir dann tatsächlich einfach so vor dem Spielzeugregal gestanden und haben mit dem Finger auf Dinge gezeigt. Und so lange, bis sie Stopp gesagt haben und haben die halt mitgenommen. Da es im Dorfkontext halt war, haben die sich natürlich dann halt dann bei den Eltern halt gemeldet. Und so kam das halt alles raus. Und in dem Zusammenhang habe ich damals halt eine richtige Tracht besiegt. Aber ansonsten, nicht. Kann ich nicht sagen, dass er da gewalttätig in irgendeiner Form halt war. Das war einfach nur eine gewisse konstante Stresssituation hatte man halt immer, weil man immer irgendwie, es gab immer irgendetwas, was nicht richtig war und man war halt immer schuld. Ob das jetzt stimmt oder nicht, meistens nicht, aber das spielte damals halt keine Rolle. So, das war halt schon da, aber grundsätzlich war das nicht so, als hätte ich mich nicht behütet gefühlt. So.
Und du warst der Jüngste sozusagen, ne?
Ich war das Nesthäkchen, genau.
Und wie war dein Verhältnis zu deinen Geschwistern?
Gerade durch diese Charaktereigenschaften von meinem Vater sind wir eigentlich eine verhältnismäßig eingeschworene Gemeinde. So, bis ich halt eine richtig gemeinsame Front gebildet hat, hat es ein paar Jahre gedauert, weil dafür war dann halt einfach der Altersunterschied erstmal noch zu groß. Meine Schwester als die Älteste, die hat erstmal so die härtesten Kämpfe ausgeführt im Prinzip. Gerade wenn es halt irgendwie sie noch als Frau und erste Teenager dann halt auch, da gab es halt auch weitaus mehr Konflikte. So,
da würde ich gerade sagen, also so die jüngsten Kinder, die sahen doch das ab, was die älteren Geschwister hart erkämpfen müssen.
Genau, also was jetzt so ein traditionelles Teenage-Leben betrifft, ja, bei mir kam dann halt einfach irgendwann dazu, dass es halt ideologisch dann extremer wurde, was meine Geschwister halt nicht hatten. So, das waren andere Kämpfe, die ich dann sozusagen halt ausgeführt habe oder Streitereien, die ich halt hatte. Bei mir ging es nicht darum, ob ich zu lange rausgegangen bin oder sowas halt so. Es ging eher darum, wo bist du hingegangen?
Ich habe noch eine Frage. Du hast eben kurz erwähnt, dass es eigentlich noch ein anderes Geschwisterkind gab, das allerdings sehr früh verstorben ist. An welchem Punkt in dieser Reihenfolge von euch?
Jürgen war nach meiner Schwester.
Also das zweite Kind sozusagen.
Das wäre das zweite Kind gewesen, genau.
Hat das noch irgendwelche Auswirkungen gehabt, die du so gemerkt hast? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt?
Nicht wirklich, tatsächlich. Ich habe das auch regelrecht lange gar nicht wirklich gewusst. So als Kind nimmst du es halt nicht mit, dass da 8 Jahre vorher vielleicht noch jemand gewesen ist oder sowas halt. Das erste Mal richtig bewusst geworden ist mir, dass es schon noch eine Auswirkung halt hatte, war mal, und da war ich sehr froh, dass meine Schwester mit dabei war. Als meine Mutter durch ihre Wechseljahre halt ging, da hatte sie dann so ihre depressiven Phasen halt so drin. Und ein Konzept, was mein Vater nicht wirklich verstanden hat, bei ihm war es einfach nur so, die ist halt schlecht gelaunt, die Frau. So, und ich verstehe das Konzept, um das jetzt mal blöd zu sagen, so, aber ich verstehe es nicht im Sinn, dass ich mich halt reindenken kann. Und da war dann, ist halt auch natürlich ins Land alles schwer katholisch. Und meine Mutter hatte dann auf einmal halt so einen Moment, wo Jürgen ist gestorben, bevor er getauft wurde, der ist nicht in den Himmel gekommen. Und dann sitze ich da mit meiner Mutter und meiner Schwester und alles, woran ich denken kann, war halt sowas wie, naja, muss ja keinen Kopf drüber machen, es gibt ja keinen Himmel. Das ganze Konzept ist ja Quatsch. Was natürlich nicht hilfreich ist in so einem Moment, das ist nichts, was die Frau da hören wollte, schon gar nicht zum Trösten. Während meine Schwester da dann halt einfach ziemlich schnell geschaltet hat und einfach direkt gesagt hat, ach, kleine Kinder, die kommen immer in den Himmel und das ist halt alles gut. Also viel besser mit drin war. Da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es bei meiner Mutter noch drin steckt. So.
Weil das muss ja eigentlich ein Riesendrama gewesen sein, ne? Denn zweites Kind ist im Zweifel ja auch dann ein Wunschkind und ein Kind, ein Baby oder ein Kind, das gerade so, wenn ein Jahr alt ist und dann verstirbt, das müsste nach bei normaler Betrachtung, sage ich jetzt mal, soweit es ein Normal gibt, muss eigentlich in der Situation ja einen total krassen Einschlag dann gegeben haben. Und ihr seid auch nie so an das Grab irgendwie gemeinsam gegangen oder so?
In diesem Dorfkontext, wir sind viel an Gräben, an Gräbern gewesen. Also mein Vater hat auch eine sehr große Familie, sehr viele Geschwister, so viele Onkels und Tanten und Großonkels. Generell war einfach auch mit diesem ganzen Kirchenkontext, man ist so viel da unterwegs gewesen, das war für mich, ich habe das einfach gar nicht mehr differenziert, so wer jetzt was ist. Das waren einfach, einfach nur irgendwelche Steine, die da halt rumlagen, mit ein bisschen Blumen davor oder sowas halt so. Und ich kannte die Leute meistens halt in der Regel überhaupt gar nicht. Oder es waren halt gefühlt gesichtslose alte Menschen, die jetzt nicht mehr da sind. Dass da dann halt dazwischen für mich ja auch nur ein theoretischer Bruder halt mit dabei war, das habe ich wirklich nicht begriffen und auch nie wahrgenommen. Aber ich kann natürlich überhaupt nicht dafür sprechen, weil es halt eben auch so lange vor meiner Zeit halt war, was für einen Impact das tatsächlich in dem Moment in der Familie halt hatte natürlich.
Ja, möglicherweise haben dann auch die danach folgenden Kinder dann einige Wunden geheilt, ne?
Ich denke. Und ich würde auch mal behaupten, dass das Konzept von Wunschkind in dem Sinne ist da nicht in diesem Familienkonstrukt so drin. Man hat halt eine Familie. Das ist halt noch so es ist halt der vorgeschriebene Lebensweg. Du findest halt irgendwann mal einen Partner, dann taucht halt ein Kind auf. Das war auch, glaube ich, immer der Running Gag, dass meine Schwester, glaube ich, auch ein 6 Monate Kind ist. So. die erst geheiratet haben, als das Kind halt unterwegs war. Aber man kann ja gar keine Kinder kriegen, wenn man noch nicht verheiratet ist, so ungefähr. Das war dann, das, was meine Schwester in der Schule erzählt hat, dass sie nur 6 Monate gebraucht hat. Und dann hat man halt auch weiterhin Kinder gekriegt. So, ne?
Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das Emsland ja sehr katholisch geprägt ist und katholisch geprägt war. Du warst auch Messdiener. Hast du das alles so mitgemacht, seit ihr sonntags in die Kirche gegangen und du hattest eine Kommunion und so weiter? Das hast du alles mitgemacht wahrscheinlich,
das
oder?
Das komplette Programm, was mit dabei war. Es gab irgendwann, als man dann nicht mehr mit der geschlossenen Familie sonntags zur Messe gegangen ist, sondern dass wir Kinder dann doch mal ein bisschen länger schlafen durften, gerade als dann meine Geschwister so Teenager wurden oder sowas halt so. Dann durften wir auch in die 11 Uhr Messe halt gehen. Als ich dann irgendwann mal so alt war, dass ich halt sozusagen auch alleine gehen durfte, dann ging das halt langsam los. Ich habe dann, das war dann auch so als 14, 15 oder sowas halt so, es gab halt eben eine Bibliothek neben der Kirche, die halt zur Gemeinde gehörte, die er noch immer halt da auf hatte, weil man dann meistens nach der Kirche da hingegangen ist, Bücher zurückgebracht, Bücher neu geholt. Und ich habe dann einfach immer heimlich die ganze Stunde halt in der Bibliothek verbracht und habe dann 3 Fragezeichenbücher kiloweise geführt, also da rausgetragen und durchgelesen. Als ich dann noch ein bisschen älter wurde, da gab es neben der Kirche natürlich auch die Dorfkneipe, bin ich halt dann für die Stunde immer in die Dorfkneipe gegangen. Aber es war wichtig, dass ich halt um 10:45 das Haus verlasse und erst so gegen 11:45 nach Hause komme.
So. Und das ist auch nicht rausgekommen, dass du da nicht in die Kirche gegangen bist?
Ich kann nicht wetten, dass es vielleicht irgendwann einfach mal verschwiegen wurde, also nicht mehr angesprochen oder sowas halt so. Aber ich glaube, ich war relativ gut da drin, das auch zu verschleiern.
Ja. Und also hast du dich bewusst irgendwann dagegen entschlossen, weil du das irgendwie ätzend fandst und da keinen Bock mehr drauf hattest?
Das ist total langweilig.
Ja.
Das ist total dröge. Das ist, ich war jetzt tatsächlich in den letzten Jahren wegen, ich glaube, das letzte Mal war die 50. Hochzeitstag meiner Eltern, wo dann auch eine eigene Messe für gefeiert wird. Da bin ich dann auch mal wieder mit in die Messe reingegangen. Das ist halt wirklich irre, wenn man mit klarem Verstand da mit drin sitzt, die Gebetsbücher vor Augen, die Texte vor Augen, was da gesungen wird, was da gesprochen wird. Das ist zum Teil echt irre. Das ist so, kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, dass es im Jahr 2020 sowas immer noch gibt. Aber vor allem war es einfach nur, weil es halt so unfassbar langweilig war. Das war kein rebellischer Akt in dem Sinne, dass ich halt damals schon gedacht habe, so, nee, Kirche ist doof, sondern es war eher so, ach nee, die 3 Fragezeichen sind geiler als Kirche. Mhm.
3 Werte, die dir von deinen Eltern mitgegeben wurden und die heute noch eine Rolle für dich spielen?
Im positiven Sinne würde ich sagen, eine gewisse Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit tatsächlich. Die habe ich dann so gesehen gelernt, wenn man sie als Werte bezeichnen will. Im negativen Sinne insofern, dass ich da sehr bewusst, glaube ich, darauf hingearbeitet habe, dass ich entspannt bin, dass ich mich nicht aufrege, dass ich nicht über andere Leute mecker und motze, weil das mein Vater mal gemacht hat und das wollte ich nicht. Das ist im Umkehrschluss eigentlich ein Wert, den ich so gesehen durch ihn gelehrt habe, weil er einfach so dermaßen das gelebt hat, was ich nicht sein wollte, dass ich mir das als Aufgabe gemacht habe, so will ich nicht sein.
Nummer 3?
So würde ich halt schon sagen, dass ich es trotzdem von ihm gelernt habe.
Mhm, ist akzeptiert. Nummer 3?
Schon auch eine Familienbande. Also dieses Familiending, dass es eine Bank ist, die oder eine Wand ist, die ich im Rücken halt habe, auf die ich mich zur Not halt verlassen kann, auf die ich zurückfallen kann oder so, die mich stützt. Das tatsächlich halt auch.
Wenn dich heute irgendwas bedrückt und wo du denkst, da will ich jetzt nicht irgendeinen Freund oder eine Freundin zu ansprechen, sondern da will ich jetzt mal auf diese Familienbande zurückgreifen. Wen aus deiner Familie textest du dann an? Anrufen machst du ja.
Also in so einem Fall würde ich wahrscheinlich sogar dann auch mal auf einen Anruf zurückgreifen, vielleicht vorher texten, ob jemand Zeit hat.
Aber nur mit Festnetz nehme ich an dann auch, oder?
Hat ja kaum mehr jemand.
So.
Ich kenne zwar noch die Festnetznummern von meinen Freunden von früher, aber heutzutage hat es ja einfach keiner mehr. Aber tatsächlich wahrscheinlich meine Schwester.
Mhm. So, das ist die Älteste.
Das ist die Älteste.
Mhm. Wie heißt die sie noch?
Die heißt Heike.
Heike.
Mhm. Genau, aber...
Was schätzt du an der im Gegensatz, also was schätzt du an der mehr als an deinen Brüdern?
Das ist halt der Punkt. Das ist keine Wertigkeit, dass es letztendlich sie ist, weil mein Bruder halt genauso zuverlässig und toll ist eigentlich. Trotzdem eine gewisse stärkere Verbundenheit ist halt da. Ich kann nicht mal sagen, was es halt ist, warum das bei ihr, sie ist halt offener, sie meldet sich auch bei mir konstanter. So, mein Bruder ist ja, glaube ich, so dezent ein bisschen mehr wie ich. So, man redet über viele Sachen auch nicht zwangsläufig oder sowas halt so. Sie geht da halt offener mit um, deswegen wäre sie wahrscheinlich einfach deswegen die Person, an die ich mich immer als erstes wenden würde.
Mhm. Wäre das umgekehrt auch so, wenn die was auf dem Herz hätte, würde die auch dich antexten oder?
Boah, das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen.
Hm, wahrscheinlich. Kann ich mal anrufen?
Nee, aber tatsächlich, nee, ich glaube es nicht.
Was mich jetzt tatsächlich interessiert, ist nochmal, um zurückzukommen auf diesen Dorfkontext. Hast du da irgendwie so Orte gehabt, an denen du dann irgendwie rumgehangen hast? War es die Bushaltestelle? Gab es einen Jugendclub oder einen Jutz? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Tatsächlich, also es gab ein Jugendzentrum. Das war aber eigentlich vor allem für die Generation von gerade meiner Schwester und dann vielleicht auch von meinem Bruder. Ich war da sozusagen nur als Kind da, das betreut wurde. Das waren halt so die Gruppenleiter. Man ist ja auch so ein Zeltlagerzeugs gefahren. Und da sind wir hingegangen. Das war ein toller Ort. Das war tatsächlich, obwohl es nicht diese Strukturen grundsätzlich hatte, im Endeffekt meine erste Berührung mit einem autonomen Zentrum, weil das war komplett von den Jugendlichen geführt. So, das gehörte zwar zur Gemeinde, auch zur Kirche, war auch direkt neben der Kirche. Aber da waren keine Erwachsenen drin und die haben sich auch um nichts gekümmert. Das waren alles die Jugendlichen, die sich da um alles gekümmert haben. Die haben dann ihre Partys da gemacht, die haben aber auch die Jugendarbeit gemacht mit den jüngeren Kindern und so. Und es war ein geiles Haus mit verschiedenen Räumen und auch so ein Partyraum in der Bar drin, wo dann halt so Jugendfäden gemacht wurden. Das sind aber tatsächlich eher die Kindheitserinnerungen. In dem Moment, wo ich dann frei beweglicher wurde und auch Kontakt außerhalb vom Dorf hatte, also dann in die Nachbarschaft, in die Nachbarstadt, durch dann Gymnasium, neue Schule, habe ich im Endeffekt das Dorf verlassen. Also ich war auch so der Erste aus der Familie, der eigentlich ziemlich schnell diesen Dorfkontext dann gebrochen hat.
Mhm. Und wie hieß der Laden? Und der war in Papenburg oder war der in Aschau?
Also dieses Jugendzentrum, das hieß einfach nur Jugendzentrum, weil es gab ja nicht viel im Dorf, wo man jetzt noch extra einen Namen draufschreiben musste. Muss mal ganz kurz. Katze! Bella! So. Ich komme hier gerade rum. Wo ich dann später war, aber das ist halt noch ein paar Jahre jetzt von hier aus gesehen in die Zukunft, war dann in Papenburg, wir hatten eine Alternativdisco namens Apex, das war so unser Hotspot und dann halt auch ein Jugendzentrum. Es waren zunächst nur Proberäume, es war auch aus ehemals besetztes Ding, Wasserwerk hieß das Ding und da hat dann die Stadt irgendwann mal sozusagen ein Jugendzentrum reingebaut, aber dann wurde es auch doof. So, aber das waren so eigentlich nachher so später die Punkte Wasserwerk und Apex in Papenburg, was die Nachbarstadt war, ja. Mhm.
Ich würde jetzt gerne nochmal einen kleinen Sprung machen zum Punk. Mhm. Du hast ja eben schon gesagt, irgendwie Punk war so schrittweise musikalisch erst mit dem Edel, Pack, habe ich fast gesagt, Ekel, Pack. Und ideologisch ging es dann ein bisschen später weiter. Lass uns da jetzt nochmal ansetzen, wie es punkmäßig bei dir dann weiterging und wie und wo.
Also ich habe dann, schulisch gesehen bin ich dann halt irgendwann aufs Gymnasium gegangen und das war halt eben in der Nachbarstadt, der Kleinstadt Papenburg. Und zum einen war es dann halt sozusagen der erste soziale Kontakt außerhalb von den Leuten, die man aus dem Dorf sowieso kannte. Aber das war auch so, dass da inhaltlich in diese Schule hatte so leicht linke Tendenzen, leichte linke Historie auch so ein bisschen halt so drin. Also zumindest für unsere Verhältnisse, da wird jeder andere jetzt irgendwie drüber lachen, aber so für dieses ländliche Ding war das schon eher links. Und da hatte man dann so die ersten Kontakte zu irgendwelchen Flyern wegen, da wird für dieses oder jenes demonstriert. Und dann kam halt irgendwann halt auch eben diese Anatopia-Hüttendorf-Geschichte halt mit dazu. Und da fand man sich halt immer mehr halt drin. Und es gab halt eben so eine Geschwistergeneration über uns, also sozusagen die älteren Brüder und Schwestern von Freunden, die ich dann gefunden habe, die halt eben halt schon diese Jahre weiter waren. Von denen haben wir gerne halt so Mixtapes abgeluchst. Und da kann ich mich an Tapes erinnern, wo V-Man Joe mit Halte aus, Klaas Leim, die klassischen Sachen, Aufbruch, Abend in der Stadt, so diese ganzen gefühlten, ich habe zwar von nichts eine Ahnung, aber ich will halt hammer gerne auf einer Barrikade stehen und irgendwie eine Fahne wehen und für eine gute Sache halt einstehen. Und da hat man auch angefangen, sich dann immer mehr Themen zu suchen. Wir haben dann unsere eigene Antifa gegründet. Wir hatten keine Nazis im Dorf, also keine. Wir haben später noch welche gefunden, aber wo wir es gegründet haben, gab es. Also, wir waren nie in einer Situation, wo wir Angst hatten mussten für irgendwas. So, das war einfach genau genommen tatsächlich so. Wir wollten was machen und haben uns dann halt Themen gesucht.
Aber das klingt jetzt so, als wenn das so ein bisschen der allgemeine Trend denn so unter euresgleichen in eurer Peer Group sozusagen war. Das war jetzt nicht so ein abseitiges Thema, wo sich so ein paar Outlaws zusammengefunden haben, um so an einem Protest oder so einer guten Sache so nachzugehen. Das war so der allgemeine Vibe, der denn da so bei euch herrschte. Habe ich das richtig
verstanden? Ja, aber halt schon mit so einem Outlaw-Touch dabei. Also es kippte dann irgendwann noch ein bisschen mehr, als dann halt eben so diese ganze Grunge-Sache losging. So, das Ganze war jetzt so ein, zwei Jahre, bevor dann halt irgendwie die Nevermind rauskam und jedes Lehrerkind mit kaputten Hosen rumlief. So, also das war so ein bisschen vorher. Aber wir waren, also wenn man jetzt mal über die ganzen Jahrgänge zusammenrechnen würde, ist das bestimmt eine Gruppe von 20, 30 Leuten oder sowas halt schon gewesen. So, also man hat sich nie wirklich alleine gefühlt im Sinne von, ich bin jetzt komplett aussätzig, aber man hat schon so ein Outlaw-Ding sich zumindest herbei fabuliert von so, haha, wir machen was und wir nicht Ding.
Und wie sahst du zu der Zeit aus? Kannst du uns das mal beschreiben, wie du zu der Zeit aussahst?
Ziemlich unspektakulär. Ich durfte keine langen Haare haben. Ich habe früh angefangen, mich nicht mehr zu rasieren. Ich wurde dann auch irgendwann mal öffentlich in der Schule rasiert. Da haben mich dann Mitschüler irgendwie aufs Klo gezerrt und mir die Klinken Hals gehalten und mir die ersten Fläume halt abrasiert. Von daher, die Klamotten, die man getragen hat, waren meistens, was auch normal war, aufgetragene Sachen von meinen älteren Geschwistern. Das Irre dabei war halt, dass bei meiner Schwester war es halt immer damals ganz wichtig gewesen, dass sie immer Markenklamotten trägt. So, musste dann teuer zusammengespart werden, aber ne, Marken wie Benetton, was damals in war, oder Esprit, dieses ganze 80er-Ding halt irgendwie. Und wir wollten ja definitiv gar keine Marken halt haben. Und da passte mir das ja ganz gut, da ich ja schon die alten Klamotten von meinen Geschwistern dann halt gekriegt habe. war das auch nicht ganz so schlimm, wenn ich die dann zerschnitten habe. Und dann hat man halt die Logos daraus geschnitten und sich so seine Alternativkleidung zusammengebastelt, wie man sich das halt vorgestellt hat. Aber ansonsten optisch war ich der bebrillte Nerdjunge, so der ich eigentlich heute auch immer noch bin.
Also das heißt, du bist nicht so richtig angeeckt und deine Eltern waren einverstanden damit, wie du aussahst?
Ja, also da gab es schon oft genug halt Mecker, dass man sich nicht vernünftig halt anzieht. So, also das die Diskussion wird aber wahrscheinlich jeder Teenager-Wert gehabt haben, nur bei anderen geht es dann vielleicht eher darum, dass, keine Ahnung, bei den Frauen waren halt die Klamotten zu kurz oder zu grell und zu sexy, bei den Typen vielleicht dann sonst immer zu schick für die Anlässe, wenn die eigentlich zum Fußballtraining wollten. Und bei mir war es halt konstant, kannst du dir nicht vernünftig was anziehen. Du hast doch zu Weihnachten dieses schicke Hemd bekommen. Warum musst du jetzt mit der Arbeitsjacke von Vater halt auf die Straße? So, aber nee, also niemand hat mich daran gehindert, das Haus zu verlassen.
Und hattest du damals eigentlich sowas, so Vorbilder in dem ganzen dörflichen Kontext? Also gibt es da noch so Namen, die dir einfallen von Leuten, zu denen du so aufgeschaut hast?
In dem dörflichen Kontext gab es, als ich noch ganz klein war, einen der Gruppenleiter, Giovanni, ich kann nur noch auf den Vornamen, Giovanni, das war so ein richtiger 80er-Alternativer. Der ist dann auch eine Zeit lang, der war so im Alter halt von meiner Schwester, die kennt ihn auch noch, oder kannte ihn damals dann auch ein bisschen besser. Der ist dann auch irgendwann mal in Südamerika verschwunden für eine lange Zeit. So, das war so ein klassischer 80er-Öko-Alternativer. Aber der hat mich damals als Kind sehr beeindruckt. Das kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dann, als es halt rüberging auf die andere Schule und dann vermeintliche Punk-Kram halt kam, da waren halt Tötensinn. Das war es gab eine Menge Bands bei uns zu Hause, bei den älteren oder älteren Geschwistern von meinen Freunden, aber Tötensinn war, alle in dieser Band fand ich unfassbar cool. So, das war das war auch ein Grund, warum ich viele Jahre später realisiert habe, obwohl ich manche Bands erst sehr viel später kennengelernt habe, ich den gleichen Musikgeschmack habe wie manche Freunde, weil Tötensinn das alles für mich schon längst dargestellt haben. Die hatten so einen Tang-Record-Style, und obwohl ich nie vorher was von Jawbreaker oder Moving Targets oder ähnlichen Bands halt jahrelang gewusst habe, habe ich die eigentlich immer gehabt, weil es diese Band und diese Jungs da halt gab. So, das waren definitive Vorbilder.
Das heißt, die haben dich auch so ein bisschen dazu inspiriert, dass du auch selber eine Band haben willst.
Ja, das war so diese, es gab noch eine andere Band namens Feeble Minded, Eusen, Bands waren da, so, und das waren halt einfach immer die älteren Geschwister, und das war dieses Ding, wo man gesehen hat, so, das können wir, können ja auch mal ausprobieren. So, vielleicht sind wir nicht so gut, aber man hat auf einmal so, seine Langeweile damit halt geführt, dass man Musik gemacht hat. Und Langeweile hatte man theoretisch viel, weil es da ja nichts wirklich was gab, was man hätte machen können. So, ne? Also klassische Konzerte gab es nicht, dass da Bands hingekommen wären, war einfach nicht der Fall. Also hat man einfach selber Musik gemacht, damit man halt auf Konzerte gehen konnte.
Hattest du Musikunterricht? Also hast du irgendein Instrument oder so gelernt?
Ja, im Kindergarten hatte ich eine Flötengruppe, die musste ich dann aber aufgeben, weil mein Vater unbedingt wollte, dass ich Fußball spiele und dafür extra eine Mannschaft gegründet hat, weil alle anderen Mannschaften mich wollten mich nicht aufnehmen, weil ich so schlecht war und kein Interesse hatte. Und dann hat er wirklich halt die letzten Verlierer aus dem Dorf noch zusammengekratzt. Ich würde ihm fast Credits dafür geben, dass es progressiv war, dass da sogar ein Mädchen mitspielen durfte, aber es ging einfach nur darum, dass eine Mannschaft zusammenkommt. Es gibt auch so ein Bild von uns, wo keiner hat ein passendes Trikot an. Die waren alle zu groß oder zu klein. Das war wirklich nur so die Restekiste, die alle noch nicht weggegangen sind. Und hat dann die Trainingszeiten exakt auf meine Flötengruppe gesetzt. Und dann musste ich mit der Flötengruppe halt aufhören und mit dem Fußball halt anfangen. Und er hat auch diese Mannschaft nur so lange betrieben, bis dann irgendeine andere Mannschaft mich übernommen hat. Und dann war das Thema für die anderen dann auch schon wieder durch. Und dann hatte ich später irgendwann mal Gitarrenunterricht. Das war aber so eine ganz klassische Schul-AG-Geschichte. Da war ich aber nicht gut. Also nicht, dass ich jetzt gut Gitarren spielen könnte oder so, aber ich bin an den Barré-Griffen gescheitert, also den Zeigefinger übers ganze Griffbrett. Das konnte ich nicht.
Und was hast du dann, hast du dann später für ein Instrument gespielt?
Bass.
Okay. Macht Sinn.
Das war dann mehr Sinn. Aber auch weil einer meiner besten Freunde, damals halt Christian, unfassbar guter Gitarrist halt war und da war die Rolle ja sowieso schon vergeben. So, andere Leute konnten das halt besser und genau, dann da habe ich dann irgendwann mit dem Bass angefangen.
Aber da muss man ja auch gar nicht drüber lachen. Bass ist ja ein deutlich unterschätztes Instrument.
Auf jeden Fall.
Definitiv. Also ich will den Bass nicht unterrechnen, aber nachdem ich am Barré-Griff gescheitert war, war irgendwie relativ offensichtlich, glaube ich, dass man dann zum Bass wechselt.
Und war dann tatsächlich der nächste Step die eigene Band, diese Maroon, die ich vorhin schon gab es da noch andere Aktivitäten?
Es gab auch noch andere Bands davor. Ich weiß, das muss ich gerade mal überlegen. Der Name überhaupt noch zusammenkriege. Ich glaube, den Namen kriegt er nicht mehr zusammen. Es gab einen Typen aus aus einem Nachbardorf, Erwiner Punker. War eine ziemliche Legende eigentlich. War ein paar Jahre älter als wir und ich kriegte da dann irgendwann mal einen Anruf, wo Erwin bei uns zu Hause angerufen hat und mich dann gefragt hat, ob ich bei ihm in einer Band spielen will. Und da haben alle Glocken bei mir halt geschrien. Erwin, der Punker, so mit dem geilen Typen halt irgendwie in der Band halt zu spielen. Und da haben wir halt dann vor allem halt so, ich weiß gar nicht, ob wir jemals was Eigenes geschrieben haben oder nur gecovert, aber es waren halt eben ne, Lemheads, Ramones, Cover, Misfit-Zeugs, alles, was man irgendwie relativ schnell beisammenkriegt und was wir selber gerne hörten, haben wir einfach gecovert. Wir haben zum Teil die Texte komplett durcheinander gebracht. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass es irgendeine Proberaumaufnahme gab von, ich glaube, es ist U von den Lemheads, von der Lick müsste es, glaube ich, drauf sein, wo original gesungen wird, there was a time I would have trusted you. Und das Einzige, was du auf dieser Proberaumaufnahme richtig deutlich halt hörst, ist, wie der Sänger halt singt, there was a time I was a prostitute. Also wir konnten gar nichts, aber wir hatten eine Menge Spaß. So, das war schon sehr unterhaltsam.
Okay, aber wie ging, lass uns mal so ein bisschen anziehen. Wie ging es denn dann weiter mit den Aktivitäten? Wir sind immer noch so im fortgeschrittenen Teenageralter, nehme ich an.
Ja, ich würde jetzt mal so tippen, wir sind jetzt gerade so bei 93, 94.
Ja, so, da warst du
so stark. Da war ich jetzt so 16, 17. Mhm.
Und das heißt, du warst Oberstufe, Abitur stand vor der Tür, da warst du schon Schützenkönig, nehme ich an auch.
Oh ja, das hat man auch viel früher gemacht. Okay. Und ich habe auch schon wieder aufgehört, gerade zu schießen, auch mit dem Schießsport habe ich dann halt als solchen gebrochen, trotz meiner prosperierenden Karriere. Ja, Abi, weiß ich. Ja doch, müsste bald kommen. Abi war dann 97, habe einmal wiederholt, 98 habe ich dann mein Abi gemacht. Ja, das Musikding war dann einfach, du hast in einer Band gespielt und du hast danach dann noch mehr Bands gemacht, weil das war halt so einer der Lebensinhalte, einfach nur um sich am besten zu beschäftigen. So, ich hatte zwar noch andere Leidenschaften mit irgendwelchen Nerd-Themen, Rollenspiele, Brettspiele, der ganze Driss halt irgendwie, aber das war halt so das eine und das andere. So, das war, womit ich meine Zeit verbracht habe.
Welche Musik hat dich zu der Zeit denn besonders geprägt? Gab's da also welche Bands oder welche Strömungen
waren
für dich da besonders wichtig?
Das waren vor allem halt diese Mixkassetten von den älteren Geschwistern, die halt das sehr klar, also uns sozusagen zugeschustert haben, wo wir alles von aufgesaugt haben, was es gab. Und das konnte man manchmal nicht richtig zuordnen, aber es waren halt sehr viele so Tang Records Sachen mit dabei, was ich damals schon dann toll fand. So, Lemheads war eine große Band bei uns. Aber es gab vor allem zwei Kapellen, die bei uns eingeschlagen haben wie nichts anderes. Und das waren Motorpsycho und No Twist. No Twist hatten gerade die Nuke raus und Motorpsycho Demon Box. Und Das war zu der gleichen Zeit im Endeffekt ja, wo dann halt eben halt diese ganze Grunge-Welle auch da war, alternative, härtere Musik war allgegenwärtig. Überall, alle Kids an der Schule hörten Nirvana, Pearl Jam und Faith No More. Aber ich würde tatsächlich trotzdem sagen, dass selbst bei denen waren diese zwei Bands, Motorcycle und No Twist, waren bei uns größer als Nirvana und Pearl Jam. Also ich hatte einen Menschen, den ihr vielleicht auch noch kennen könntet, Oliver Polak, der kommt auch genau aus der Gegend, aus Papenburg, aus der Stadt, so ein Comedian jetzt. Und ich glaube, er ist ich bin nach ihm vielleicht der größte Motorcycle-Advocate, der ständig predigt, wie toll diese Band halt ist, weil der, es gibt, glaube ich, keine Wochenzeitung, wo er nicht schon irgendwann einen riesigen Artikel über eine neu erschienene Motorcycle-Platte geschrieben hat. Und die hatten wirklich, das war ein Impact, den man, glaube ich, heute kaum mehr hinkriegen könnte.
Interessant. Du hast schon irgendwie angedeutet, dass du irgendwie angezogen warst, davon Alkohol zu trinken, als Jugendlicher oder als Kind. Das ist dich schon irgendwie... Dass du es aufregend fandst. Welche Bedeutung hat das dann irgendwie gehabt später in diesem ganzen dörflichen Kontext? Und vor allen Dingen, was mich ja auch interessiert, die Nähe zur niederländischen Grenze. Ich bin ja auch nicht so weit entfernt von der niederländischen Grenze aufgewachsen. Bei mir hat Kiffen eine sehr große Rolle gespielt in der Jugend und das war auch mega cool zu kiffen. Wie war das da bei dir damals?
Alkohol spielte eine Riesenrolle. So Emsland sowieso... Heranwachsende, Jugendliche, wie auch immer. Wir haben doll gesoffen, wir haben es auch doll abgefeiert. Wir haben uns den Finger in den Hals gesteckt, damit wir weiter trinken konnten, obwohl wir eigentlich, ne, damit wir uns halt übergeben, um noch weiter zu trinken, damit das irgendwie halt funktioniert. Das ist aber dann halt lustigerweise bei mir ziemlich eingebrochen in dem Moment, wo ich es legal durfte. Dann war es auf einmal alles gar nicht mehr so spannend und ich habe dann auch irgendwann realisiert, ich mag Bier unfassbar gerne, aber ich finde Suff nicht geil. So der Kontrollverlust, der mit Alkohol einhergeht, Sprachverlust, sich nicht mehr artikulieren können, das waren auf einmal Sachen, die mir unfassbar unangenehm waren. Und habe da dann irgendwann mal auch angefangen, dass ich einfach so dann an so einem Abend einen Cut gemacht hat. So, ne? Man hat einfach dann getrunken und so hier, nee, jetzt das Thema irgendwie halt durch. Und es gab seitdem auch, ich glaube, die Ausfälle, die immer passiert sind, kann man dann so drei Fingern oder sowas halt abzählen. Kiffen war auch allgegenwärtig, definitiv. Hat mich aber nie so gereizt. Ich habe nicht geraucht. So. Irgendwann ging das dann mal so ein bisschen los, dass wir Nichtraucher dann angefangen haben. Wir haben das dann halt in Joghurt reingerührt. Das hatte dann wirklich so eine richtige Heroin-Style-Nummer, also dann irgendwie diese Peace-Blöcke, dieses gepresste, das wurde dann halt in so einen Teelöffel reingebröselt mit Zitronensäure drauf, Feuerzeug drunter, bis das halt irgendwie so eine leichte Melasse wurde, das hast du in Joghurt reingerührt und dann haben wir halt so einen Joghurt gegessen, was total bescheuert ist, weil es auch von der Wirkung
ist ganz gut so.
Du hast so, ja, aber du hast auch vor allem noch weniger Kontrolle über die Wirkung, weil du kriegst dann irgendwann mal, also lange merkst du gar nichts und auf einmal kommt so eine Explosion, weil dann
wie so ein Spacecake dann ja,
ne? Wie ein genau Spacecake, aber halt noch ein bisschen mehr so Lottoball spielen, weil du dann noch weniger Kontrolle hast wie beim Spacecake.
Die Dinge haben wir dann halt auch gefunden. Und diese Zubereitung hat was Christiane F-mäßiges auf dem Löffel.
Ja, ich kann mich auch original an eine Situation, ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass wir es gemacht haben, in der Garage von einem Freund. Und dann saßen wir da auf den Campingstühlen im Kreis. Und dann sitzt du halt da und wartest auf die Reaktion.
Kommt nicht noch ein Joghurt hinterher.
Und dann fängt der erst an zu kichern. Und dann fängt er, hey, warum kicherst du? Ja, warum kicherst du? Und also eigentlich total hanebüchend, aber ja, hat mir alles mitgenommen. Es wurde dann irgendwann ein bisschen mehr durch die Musik, so, weil dann auf einmal halt so Space-Rock-Zeugs, Motorcycle sind auch eine sehr drogenverträgliche Kapelle in vielen, was die halt machen. Da gibt es intensive Erinnerungen an so Zeugs, aber das war nie mein Thema. Also es war so... Viele andere, die dann ihre Bongs geraucht haben, bevor sie in die Schule gegangen sind, ihre Tüten gedreht haben und so. Das hat mich nicht so doll interessiert. Das ist nicht so, als wenn ich es nicht gemacht hätte, aber es war nie eine Art von Lebensinhalt oder meine Definition von cool. Also da war der Alkohol die Jahre vorher hat mehr definiert, als dann später das Kiffen halt war. Also das war einfach eine Sache von, ja, macht man halt, ist halt so, muss man aufpassen, dass es keiner mitkriegt, ist gut. Mhm. Und bei vielen ist dann halt auch das dann noch weiter gekippt. Also da kam man die Grenznähe mit dazu, wo dann auf einmal tatsächlich im Dorfkontext war Heroin, Koks, das war alles irgendwie auf einmal da, so, ne, mit 18, 19, so, das hat mich alles nie gereizt. Ich fand die Leute nicht angenehm, das waren meistens auch die, die halt irgendwie sonst keine Interessen halt hatten, so,
Aber wie war denn das mit der, Liebesdroge, hattest du damals oder sag uns oder erklär uns mal, wie das damals so war. Hattest du da eine Freundin? Warst du verliebt?
Ich war ein Teenager, natürlich war ich verliebt. aber Freundin, nein. Ich war der Nerdjunge. Es gab um das. Man kann an zwei TV-Serien, an einem Wochenende und zwei TV-Serien das Dilemma im Prinzip zusammenfassen. Und zwar 89, glaube ich, war es. Irgendwann wusste ich sogar mal das genaue Datum. Freitags lief die erste Folge von Baywatch und da wurde halt so der ganzen Generation von insbesondere Teenage-Jungs wie mir im Prinzip halt hier Sexualität vorgestellt. So, hier, schönen guten Tag, André, das sind Brüste, André, jetzt kennt ihr euch. Und man war so, yeah. Ich habe jetzt Bock auf Freundin. Sowas will ich halt auch irgendwie halt kennenlernen.
Moment, aber hast du ein anderes Baywatch gesehen als ich? Also bei mir gab es da keine Brüste zu sehen. Da gab es Brüste,
die verbrannte Brüste. Ja, Erika Eleniak, so, die sind da am Strand und die ganze Zeit hinterhergelaufen. Das war purer Sex die ganze Zeit. Also was anderes kannten wir nicht. Das war, die waren nicht nackt. Es ging nicht darum, dass die nackt waren. Es ging nur darum, dass die da rumgelaufen sind und dann diese Badeanzüge halt anhatten. So, aber das hat halt eben auch, das war dann dieses Wochenende, wo man die ganze Zeit davon geträumt hat, so, ich hätte jetzt auch total Lust auf eine Freundin. Und dann war halt montags auch öffentlich-rechtliches Fernsehen, kam die erste Folge von Star Trek Next Generation und es wurden einem einfach jegliche Fähigkeiten geraubt, seinem eigentlichen Ziel vom Freitag noch hinterher zu gehen, weil das ist ja viel geiler. Das macht viel mehr Spaß. Nerdshit, Fantasy, Science Fiction, der ganze Kram. Und damit war das Medienthema tatsächlich für mich aktiv nie eine Rolle gespielt.
Das auch nie geknutscht oder so. Also.
Okay, doch, es gab auch mal Momente, wo ich halt geknutscht habe, aber ich hatte nie eine Freundin oder sowas halt. Ich war die Person, die immer angegeben wurde, wenn sich meine Freundin, also im klassischen Sinne Freundin, wenn die sich mit ihren Boyfriends getroffen haben, dann wurde den Eltern immer erzählt, dass sie bei mir sind. Und mir wurde Bescheid gegeben, dass wenn die Eltern anrufen, dass man halt sagt, so, ja, klar, die sind hier. So, ne? Der war ich.
Chewbacca halt.
Genau, Chewbacca in dem Sinne halt so. Mhm. Das war halt so, da konnte man sich drauf verlassen, das war alles cool. Und die waren auch oft bei mir so, also meine Eltern dachten sogar tatsächlich, ich habe viele Freundinnen. So, für die war das halt ungewöhnlich, dass man einfach mit Frauen befreundet ist, also ausschließlich. So, das war so ein Ding, was die nicht so richtig kannten.
Gut, irgendwann hattest du dein Abitur und bist, wir haben es vorhin schon gesagt, bist nach Hamburg dann weitergezogen.
Genau, ich bin nach Hamburg gezogen, habe da dann meinen Zivildienst halt gemacht bei Station 17, und zwar
auch. Erklär mal ganz kurz, was das ist, Station 17?
Station 17 hat insofern, also es ist eigentlich tatsächlich damals nur eine Pflegestation in Alsterdorf gewesen. Die ist dann zur Bekanntheit gekommen, weil die eine Band gegründet haben. Das war Kai, ich komme aus seinem Namen gerade gar nicht mehr, ist so lange her. Der hat mit den Bewohnern der Station Musik gemacht und hat dann irgendwann mal die Idee gehabt, dass er die Lieblingsbands seiner Bewohner anschreibt, ob die mit denen halt ein Lied aufnehmen würden. Und diese erste Station 17-Platte ist dann halt so ein bunter Mix von FM Einheit hat mit den Sachen gemacht, die Toten Hosen haben dann halt mit den Lied eingespielt. Ganz besonders toll ist ein Halloween-Stück, was damit drauf ist, wo Thorsten Thorsten Grimm hieß, glaube ich, der Bewohner, der über das Halloween-Stück einfach nur die ganze Zeit drüber singt, Auto fahren, Auto fahren. Großartiges Halloween-Stück. Und so wurde im Prinzip Station 17 gestartet. Dazu muss man noch sagen, dass Markus Großkopf, der war auch Zivi bei Station 17 und sein Vater war, glaube ich, sogar Pfleger. Das ist der Bassist und Kopf von Halloween. Dadurch kommt da so ein bisschen die Connection. Und die haben aber dann weiterhin auch Platten gemacht. Das war dann halt immer mehr, dass die halt sozusagen die Bewohner die Musik gemacht haben und immer weniger einfach irgendwelche Bands angefragt oder Musiker angefragt wurden, so hier, schreibt mal Musik und die singen einfach nur drüber, sondern es wurde tatsächlich inklusiv mit den Bewohnern aktiv Musik gemacht und da waren tolle Sachen mit dabei. Damit hatte ich aber nichts zu tun. Ich war tatsächlich einfach nur Pfleger auf der Station. Also ich habe plump gesagt, den Bewohnern halt einfach so die Scheiße da halt weggewischt. So, aber wir sind dann halt irgendwann aus der Station eine Außenwohngruppe gezogen. Da waren halt aber auch noch einige aus der Band dann mit dabei. Und ich habe ja immer zu den Proben gefahren und solchen Sachen. Das war irre, das alles mal kennenzulernen.
Und wie war das dann in der großen Stadt?
Das war auch explizit irre, weil ich habe direkt am Schulterblatt gewohnt. Schulterblatt 3, da war ganz früher noch das Pickenpack drunter. Das war so eine ganz schlimme Absturzkneipe. Jetzt ist es eins, müsste wahrscheinlich auch schon lange nicht mehr da. Da müsste jetzt so ein Suppenrestaurant, das ist damals da schon eingezogen, Bock, weiß gar nicht mehr, wie die halt hießen. Aber es ist so ganz am Kopf vom Schulterblatt. Ne? Also Rote Flora halt auch gleich um die Ecke. Wir hatten eine riesige Zivi-WG, die bezahlt wurde von Alsterdorf. Quadratmeterzahl würde ich um die 150 tippen. So, wir hatten unfassbar viel Platz, waren alles halt Zivis aus dieser Einrichtung. Wir haben wahnsinnige Partys da drin gefeiert. Es haben Bands in unserer Wohnung gespielt. Und das halt irgendwie so als Dorfjunge, der sowas einfach gar nicht kannte. So, wir sind, klar, kannte ich schon mal in der Stadt. Wir sind ja viel zu Konzerten gefahren und so weiter, dann immer vom Dorf aus. Wir waren auch in Hamburg bei Konzerten. Aber da dann effektiv zu wohnen, das war auf einmal ein ganz anderes Ding. Mhm.
Aber es hat dich dann ja nach dem Zivildienst da nicht gehalten, sondern du bist nach Köln weitergezogen.
Ja, weil ich einfach verpennt hatte, dass man nicht einfach so anfangen kann zu studieren. Ich wollte in Hamburg bleiben. Ich bin Fischkopf irgendwie weiterhin. Hatte aber, glaube ich, bin dann eine Woche vor Einsendeschluss zur Uni gegangen. Habe gesehen, dass es locker mal 4 Semester wartet, bis ich halt mein gewünschtes Germanistikstudium da anfangen kann. Habe dann halt in meiner WG gefragt, ob noch irgendjemand eine Kopie von einer Bewerbung für eine Universität über hat. Weil Internet war da ja noch nicht so. Und da hatte einer halt von Köln noch die Unterlagen, weil ich hatte keine Zeit mehr, noch welche zu beantragen. Hab dann halt noch eine Köln-Bewerbung geschrieben und da bin ich halt direkt angenommen worden. Und dann war es halt Köln. Aber mein Plan war eigentlich ein Semester und sofort wieder zurück nach Hamburg. Das war für mich nie eine Debatte, aus Hamburg halt wegzuziehen. Mhm.
Das ist ja gescheitert, ne, der Plan.
Das ist grandios gescheitert.
Warum?
Weil ich dann im ersten Semester hier in Köln, auch in meinem ersten Seminar, habe ich Leute kennengelernt und die haben mir dann hier in Köln
den Karneval gezeigt.
Ja, genau, den Karneval. So, tatsächlich gar nicht so weit davon entfernt. Die haben mir halt so ein bisschen hier die Kölner Punk-Hardcore-Szene gezeigt. Das waren in dem Seminar war Thomas Mahmut, das war damals der Sänger von Oliver Twist, so einer Kölner Band. Jan Blöhr war in dem Seminar drin. Es war ein Seminar über die Rezeption des Vietnamkriegs in den Medien. Englisch, angloamerikanische Geschichte war das. Und ich weiß gar nicht, wer da noch mit drin war. Und ich saß da drin, habe, glaube ich, gerade irgendwie einen frischen Green Hell-Katalog oder sowas halt bekommen, wo dann ja auch damals noch die ganzen Reviews drin waren, blätterte drin rum. Die sahen das, haben mich drauf angesprochen. Und dann kriegte man auf einmal mit, dass hier in Köln halt einfach Leute nicht einfach nur Musik machen, sondern dass die auch Konzerte veranstalten, dass die Labels haben, die bringen richtige Platten raus. Also auf Vinyl gepresst, nicht einfach nur so diese Demokassetten, die wir früher zu Hause gemacht haben, die wir dann in der Schule im Sprachlabor selbst kopiert haben oder so. Und die gehen auf Tour und machen so Zeugs. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Und auf einmal war man auch ziemlich schnell dann in dieser Szene halt drin und hat irgendwie Zeugs mitgemacht.
Was für Zeugs?
Zum Beispiel auch einer in dem Seminar war Fabian. Fabian war nämlich, da kommen wir dann zu Puma, der hatte diese Band Puma. Der Gitarrist hat Köln verlassen Richtung Hamburg. Jetzt komme ich auf seinen Namen, weil ich gar nicht mehr, wer das war. Naja, und die wollten halt gerne Abschiedsaufnahmen machen von dem, was die bisher so gemacht haben, und hatten aber nie einen Bassisten und kriegten halt mit, dass ich halt Bass spiele oder gespielt habe. Dann habe ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, für die Aufnahmen da halt Bass zu spielen. Und dann, ja klar, Musik machen, immer toll. Bin halt hin, das war auch so gar nicht meine Musik. Ich hatte auch, also es war interessant, was die halt irgendwie halt gemacht haben. Ich habe da halt irgendwie Basszeugs drüber gegniedelt. Und
was war das denn, was die gemacht haben?
Das war so eine, naja, letztendlich, wenn man so positiv wie möglich ausdrücken will, war es so ein bisschen in Richtung 400 Years. So, es ging so ein bisschen in so einem Emo, Hardcore, Indie-Mix. So, es ist wirklich ganz schwer, da irgendwie mit dem Finger drauf zu drücken, halt so. Es ist dann ein bisschen mehr Indie geworden. Es wurde gekreischt. Es gab mit Mike und Katrin, gab's zwei Personen, die halt gesungen haben. Mike hat mehr gekreischt, Katrin hat mehr gesungen. Gitarren waren irgendwo zwischen manchmal Slint, manchmal seltsames Geschradder. Also es war so, für mich war bis dahin Barock das Ding, so für selber Musik machen. Und das war halt so ein bisschen weirder in jeder Hinsicht. Naja, dann habe ich halt irgendeine Form von Basta über diese Aufnahmen drüber gekniedelt und habe dann 3 Wochen später erfahren, dass das Ganze auf Platte gepresst wird und von Scene Police rausgebracht wird, was ein Label aus Bonn war, und dass wir ein Angebot haben für eine Tour. Und mir ist so die Kinnlade runtergefallen, weil ich schon viele Jahre Musik gemacht habe, wir sehr viel Musik gemacht haben, wir haben sehr viele Demos rausgebracht. Wir haben aber nie ein Konzert aus einer Reichweite von 50 Kilometer von unserem Heimatdorf halt gespielt, und außer unseren Freunden kannte uns eigentlich auch nicht wirklich jemand. Und jetzt ist halt so ein, ich komme dann im Proberaum, spiele da was, über was ich eigentlich gar nicht kenne, und kriege zwei Wochen später kriege ich halt mit, dass irgendjemand da eine Platte draus macht. So, das war auf einmal eine komplett andere Welt.
Also das heißt, du hast da auch irgendwie in Köln so ein bisschen so Träume dir erfüllen können, oder? Mit dieser Veröffentlichung.
Die wurden mir eher erfüllt, als dass ich die jetzt aktiv erfüllt hätte. Weil das
hast du dann auch endlich eine Frau getroffen oder eine Freundin?
Da sind wir noch nicht. Das kommt alles später. Ja, aber tatsächlich ist es halt so, dass
du hast schon gemerkt, irgendwie, Claude will auf alle Fälle von deinem ersten Mal erfahren, ne? Also, da deutet jetzt alles darauf hin.
Ja, okay. Ja, das erste Mal war, glaube ich, mittlerweile, wobei, müsste, kann ich gar nicht mehr so genau zudatieren, aber es müsste wahrscheinlich irgendwo da in der Zeit sein. Aber halt wichtig ist halt in dem Punkt halt einfach so, dass nichts davon hatte ich tatsächlich aktiv gesucht. So, das war reiner Zufall, und ist irgendwie einfach einem dann tatsächlich halt so in den Schoß gefallen. Und das macht es halt nochmal besonders irre.
Und diese K-Town Mosh Crew, wer war das und was habt ihr gemacht?
Wir haben hier Konzerte in Köln organisiert. Das war so ein relativ loser Haufen von Leuten, klassische Konzertgruppe, wie jedes AZ, eine alternative Gruppe ist es halt erkennt, mit den Plänen, wo man drüber diskutiert, was man macht, wer welche Aufgaben übernimmt.
In welchem Laden oder mit welchem
wir waren
Laden
relativ,
wart ihr so assoziiert?
Wir hatten keinen festen Laden, wir haben viel auf dem Bauwagenplatz hier gemacht, Wem gehört die Welt, auf dann halt wechselnden Orten vom AZ. So, da gab es einige tolle Konzerte, die wir, das AZ noch am Hafen war, in Mülheim am Hafen oder Deutz am Hafen. Da haben wir auch irgendwann mal unter anderem auch zum Beispiel eine Tourstadt gemacht. Wir hatten ein ganz besonders großartiges und denkwürdiges Tourstadt-Trendkonzert in so einer Lagerhalle, in der nie vorher und nie wieder danach was gemacht wurde. wo wir alles irgendwie halt für den einen Abend da reingebraten haben, Hönninger Weg. So, es gab dann noch kleinere Räume, da haben wir auch einmal ein Konzert gemacht, aber es war tatsächlich so ein Ding, da war nie was. Und danach habe ich auch nie wieder mitbekommen, dass da jemals wieder was gewesen ist. Von daher, wir hatten keinen festen Laden, wo wir drin waren, sondern wir sind dann mit unseren Shows sozusagen irgendwie zu den anderen Plänen hingegangen und haben die dann vorgestellt und drum gebeten, dass wir die da veranstalten konnten. Und dann kam man halt eben in diese klassischen zermürbenden Diskussionen, die dann auch wahrscheinlich alle halt kennen, wie viel Eintritt soll das denn kosten? Und wir wollen nicht, dass es mehr als 2 Euro plus 1 Euro Soli kostet. Und wir sagen, es sind aber 3 Bands aus den USA und da kriegen wir den Sprit nicht von bezahlt. Und wenn sich das niemand nicht leisten kann, dann können wir den ja trotzdem reinlassen. Aber generell müssten wir mehr nehmen. So dieser ganze Kram. Und da ist man halt ständig immer halt rumgelaufen und hat halt irgendwie Orte gesucht, um das zu machen. Aber das meiste war schon Bauwagenplatz und die AZ-Varianten, die es dann zu dem Zeitpunkt immer gab.
Und was für Bands so habt ihr gebucht?
Das war auch ein bunter Mix. Wir haben sehr viel gemacht mit Ingo, Company with a Golden Arm, so, der damals hat ja auch Gunnar noch für ihn halt viel gefahren und Gunnar, der jetzt halt im Gunnar Records halt macht, das waren einiges, was wir an Bands gemacht haben, viel halt aus dieser ganzen Screamo-Ecke regelrecht halt so. Es war so tatsächlich alles sehr, sehr schwammig auf eine Art und Weise, weil ich gestehen muss, dass einige Konzerte mir auch gar nicht wirklich in Erinnerung geblieben sind. So, man hat die halt gemacht. So, ich weiß noch, wir haben Sunshine gemacht, die ist eine tschechische Band, die auch eine Zeit lang eine Tour mit der The Driving gemacht haben. Tolle Band ist halt gewesen. Ein Konzert, das habe ich dann halt nur mit Jage selber zusammen gemacht. Das war halt diese Jage Abschiedskonzert damals. Also Jage auch großartige Kölner Hardcore-Band gewesen, mit denen ich einiges zu tun hatte, wo ich glaube, dass eigentlich auch mindestens der Schlagzeuger auch mit in der Konzertgruppe immer wieder mal mit dabei war. Also es war ein Kommen und Gehen eigentlich so von Leuten. Ich muss sogar tatsächlich gestehen, dass ich mich gar nicht mehr wirklich an Namen erinnere. Ich habe die Gesichter bei vielen vor Augen gerade, aber wenn du mir jetzt das Messer auf die Brust legen würdest, wie hießen die alle? Dann bin ich tatsächlich gerade blank.
Nee, du musst jetzt nicht alle deine
Ja, aber nur so für allgemein, dass tatsächlich habe ich da gar nicht so konkrete Erinnerungen dran, dass ich jetzt irgendwie Bands oder sowas halt aufzählen könnte. Also ich weiß, wir haben auch so Sachen wie Against Me gemacht, wenn man so jetzt mit Namen die Leute kennt, spielen würde.
Aber hat sich dein Musikgeschmack in der Zeit dann auch erweitert oder verändert? Weil du kamst ja vom Dorf, da hast du ja auch ein paar Sachen schon aufgezählt, eher Punk-Bands und natürlich Motor Psycho, aber jetzt plötzlich bist du mit Screamo konfrontiert und
das war schon anders. Ja. Also das, was ich halt kannte von früher, war halt eher dieses, klar, die Tapes von den Älteren, die halt ein bisschen diesen Punk-Kram mit drin haben, aber eigentlich war mein Ding immer Rock und Metal. So, das am ehesten der Stil, den wir gespielt haben, mit meinen allerersten Bands die ganze Zeit. In Hamburg hat sich das Ganze nochmal drastisch verhärtet, wenn man so will. Da war dann auf einmal dieses ganze Stoner-Ding ein Riesending, weil das auch eine Zeit war, wo ich hatte viel Geld, weil wir viel Lohn gekriegt haben für Schwerstbetreuung, wir hatten keine Unkosten, weil wir die Wohnung alles Mögliche bezahlt bekommen. Mir ging es halt so richtig gut. Ich hatte gar keine Wut für irgendwas. So, klar, man ist auch mal irgendwie in die Flora gegangen zu Konzerten, weil es hart und wild war. Aber ich war auf einmal in Hamburg. Ich bin als Punk-Jugendlicher, wir sind auch schon mit dem Jugendticket immer nach Hamburg gefahren, in die Hafenstraße, waren zu feige, da wirklich Kontakt zu pflegen. Wir haben da einfach nur Dosenbier auf der Straße getrunken und wenn wir mal ganz mutig waren, haben wir in der Vogel gegessen. Und jetzt habe ich in Hamburg gelebt, aber ich bin dann nie in das politische Ding reingegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt das überhaupt gar nicht so empfunden habe, weil ich auf einmal selber so satt war. So, und dementsprechend habe ich auch Musik gehört, die das überhaupt gar nicht die in keinster Weise rebellisch war, sondern einfach nur dieses Freiheitsding, so geil hier, Wüste, Autofahren, Haare wachsen lassen, Ding. Und dann jetzt in Köln auf einmal halt eben dieses Hardcore-Punkrock-Ding war schon eine ziemliche Offenbarung auf eine gewisse Art und Weise, weil auf einmal, das war auch eine Zeit, wo ich, glaube ich, Hardcore auch zum ersten Mal tatsächlich spannend fand, musikalisch. Das waren irre Bands dabei, von so Extremen wie, ich weiß nicht, Red Light Sting war eine Band, die ich damals total abgefeiert habe, die irgendwie so einen ganz wirren Make-up, hier Orgeln, vertrackte Beats, Kunst-Hardcore-Gekreische Kram gemacht haben. Es gab das Level Playing Label, das war Zeugs, was wir viel hier gehört haben, so in diesem Kontext. Dann gab es ja die Labels, die es hier vor Ort gab, mit Nikita und Olli von Jager hatten ja beide halt so eigene Labels, Earthwater Sky und Nikita, das war Nova Recordings mit Scene Police in Bonn, die dann auch ja Freunde wurden, die Platten, die rausgebracht haben. Da hat sich eine komplett neue Welt tatsächlich für mich eröffnet von harter Musik. Und es half auch, dass zu dem Zeitpunkt Metal auch total öde war. So, es gab keine andere harte Musik, die tatsächlich zu dem Zeitpunkt richtig interessant war. Und da war so Hardcore-Punkrock auf einmal so eine unfassbar geile Spielwiese, wo man scheinbar alles machen konnte.
Aber war das für dich nur Musik oder auch Inhalt?
Das ging Hand in Hand dann. Das trennte sich nicht übermäßig. Wir hatten, ich kann es leider ganz gerade gar nicht mehr sagen, es gab die LC, das war so ein Haus, da war unten ein Infocafé drin, eine Fokü, wo ich zum Teil mitgekocht habe. Ich weiß nicht, das mit David Blumann von Oliver Twist, das war der Bassist von Oliver Twist. Wir haben eine Zeit lang halt immer regelmäßig einmal in der Woche gekocht. Es gab halt eben die Infostände, das Café, das ganze Thema Vegetarismus, Veganismus war zum ersten Mal wirklich mit mehr Inhalt ein Thema so und kam auf den Tisch. Politische Themen von Demos, auf die man gegangen ist, Aktionen, die man sich halt beteiligt hat, das kam auf einmal hier auch zum ersten Mal so richtig zusammen. Also alles, was vorher Dorf war, war eher so ein Gefühl des, wir wollen gerne was machen, so, aber eigentlich haben wir ja gar nichts, wogegen wir großartig investieren können, weil uns geht es ja allen gut hier. Und hier wurde das zum ersten Mal auch tatsächlich mit Aktionen gefüllt, weil ich hier Leute kennengelernt habe, die halt wirklich Dinge machten.
Mhm. Aber war das für dich mehr so eine Spielwiese oder dachtest du, ihr könnt wirklich was verändern und ihr könnt eine Alternative zur etablierten Gesellschaft erschaffen?
Also ein bisschen Träumer ist man natürlich immer, also bin ich auf jeden Fall, keine Frage. Aber ich glaube, ich habe nie dran geglaubt, dass wir global oder auch lokal jetzt wirklich was verändern. Das ging eher darum, dass wir für uns unsere Freiräume halt schaffen. So, dass das zumindest wir dann so leben können, wie wir es halt wollen. So, diesen Kreis vielleicht immer weiter so weit öffnen können, dass da immer mehr Leute dazukommen mit den Konzerten, die wir gemacht haben. Das waren ja nicht alles aktive Linke oder Bauwagenplatzbewohner, die da zu den Konzerten gekommen sind. Das sind ja auch einfach nur Leute, die halt Musik hören wollten, dazugekommen und waren zum ersten Mal in einem Kontext, dass die auf dem Bauwagenplatz sich halt bewegt haben und das mal gesehen haben, wie das eigentlich da aussah. Und so hätte man vielleicht die Chance gehabt, ne, diesen Kreis von einer Vorstellung, wie wir gerne leben wollten, zu erweitern. Aber nee, ich glaube, ich habe nie gedacht, dass wir tatsächlich was ändern im Sinne von, diese Stadt wird nicht mehr so sein, wie sie vorher war.
Hast du in der Zeit Sorgen gehabt? Also hat dich irgendwas beschäftigt, also finanzielle Sorgen oder?
Ja, aber diese klassischen, also das war so ein, klar, du bist irgendwie Student, ich habe hier dann zunächst in der Altenpflege gearbeitet, was richtig beschissen war, weil die Situation in der Pflege damals schon beschissen war. Ich will gar nicht wissen, wie das heutzutage ist.
Das heißt, du hast dein Studium durch Arbeit finanziert nebenbei?
Genau, ja. Ich habe dann irgendwann später angenehmere Arbeit beim Fernsehen gefunden, aber so gerade die erste Zeit so in der Altenpflege war halt echt so, dass jedes Wochenende im Prinzip halt gearbeitet und die Woche war schon im Arsch, wenn du wusstest, dass dann Donnerstag, Freitag halt schon wieder hin musst, weil einfach der Job wirklich beschissen war, weil die Situation vor Ort so beschissen war. Und es gab halt natürlich immer diese Tage, meinetwegen auch mal eine Woche, wo man halt im Prinzip von Erdnussbutter und Toastbrot gelebt hat, weil man, na, ehrlich gesagt, wahrscheinlich auch auf seinen Plattenkonsum nicht verzichtet hat. Aber ich habe nie daran gezweifelt, weil ich zu solchen Zeiten damals noch zu Abi-Nachtreffen zurück aufs Dorf gefahren bin und dann Leute, die entgegenkommen, die sagen so, ey Beule, schön, dass du hier bist. Abi-Zeit war die geilste Zeit unseres Lebens, oder? Und dann denkst du so, ernsthaft, du hast wahrscheinlich ein gesicherteres Leben als ich, aber wenn das immer noch das Beste war, was du bis heute erlebt hast, dann bleibe ich bei Erdnussbutter und Toastbrot, weil zumindest habe ich das Gefühl, ich lebe.
Du hast gerade gesagt, Beule, war das dein Spitzname deiner Jugend?
Oh ja, das war mein Krankenname tatsächlich.
Aber den hattest du dann nicht mehr, als du in Köln gelebt hast.
Den hatte ich da nicht mehr. Der war sehr schnell abgelegt.
Aber wie kam es dann eigentlich, du hast schon von so einem denkwürdigen Turbostadt-Konzert erzählt, wie kam es denn zu deiner Liaison mit Turbostadt?
Kennengelernt tatsächlich halt, haben wir uns dann halt eben über die Konzerte, die wir halt hier in Köln organisiert haben, wo ich dann mit einer Konzertgruppe drin war. Dieses legendäre Konzert, muss man dazu sagen, hat mit der dritten Band vor allem zu tun, die, also das war legendär, weil es bis zu dem Zeitpunkt das größte Turbostadt-Konzert war mit, dann haben, glaube ich, 400, 500 Leute oder sowas halt, so das war ein richtiger Event. Aber es gab halt noch eine dritte schwedische Band und Turbostadt haben halt bei mir gepennt und der Sänger dieser schwedischen Band hat sich da auch mit reingezeckt und hat das Bett meines Mitbewohners vollgeschissen und wollte das dann am nächsten Morgen verstecken.
Wer war das? Welche schwedische Band war das?
Buck hießen die. B-U-C-K. Musikalisch war das, soweit ich mich erinnern kann, eine echt tolle Band, aber meine Güte, war der Typ halt unangenehm. Wir haben auch später erfahren, dass die am Tag vorher wohl in Bremen gespielt haben und da hat er ins Bett gepisst. Also die haben sich halt einfach komplett abgeschossen und der hat totalen Kontrollverlust in jeder Hinsicht. Sehr, sehr unangenehmer Mensch war das letztendlich. Naja, darüber kannte man sich schon ein bisschen und dann gab es irgendwann mal ein Turbostadt-Konzert, was Martin Hirsch von Scene Police damals noch in Bonn veranstaltet hat, im Bla. Und da haben die mich dann zum ersten Mal gefragt, ob ich den Merch für die machen könnte, weil Eike, der bis zu dem Zeitpunkt den Merch für die gemacht hat, der hat gerade so ein Jahr in den USA verbracht. Und dann habe ich halt eben an dem Konzert, kannte schon Merch verkaufen, das hatte ich für Jage schon mal bei Konzerten gemacht und so, habe ich mich dann an den Tisch gestellt, habe da das Zeug verkauft. Wir haben alle gemeinsam bei Martin Hirsch in dem Haus seiner Eltern halt gepennt und die haben mich am nächsten Morgen gefragt, ob ich nicht Lust hätte, den Rest der Tour auch mitzufahren. Und das war dann direkt so, ja klar, so hat mir von Martin halt ein paar Unterhosen ausgeliehen, T-Shirts hatte ich genug im Auto und bin seitdem dann nicht mehr aus dem Bus ausgestiegen.
Und heißt das, du hast dann dein Studium ad hoc an den Nagel gehängt, oder?
Ich habe bei der Arbeit angerufen, ich habe denen so ganz hell, mein Vater einen Herzinfarkt, ich melde mich wieder, wenn ich wieder da bin, so, weil ich auch nicht wusste, wie lange das dauert mit der Tour, aber ich habe das Studium weiter betrieben, so gut es ging, bis es dann irgendwann mal einfach eingeschlafen ist.
Aber war das so, dass du also in dem Moment gedacht hast, geil, das ist irgendwie, das will ich unbedingt und fühltest du dich auch irgendwie so geehrt oder so, dass du gefragt wirst?
Oh ja, klar. Also ich bin immer noch einfach vor allem erstmal Fan in der Hinsicht. Das war schon, also gerade mitzufahren, hat mich so eine Einladung in den Bus, was ja irgendwie schon so eine geschlossene Gang ist, sobald die Tür zu ist, oder selbst wenn man irgendwie halt befreundet ist oder so, kommt man da ja nicht zwangsläufig halt rein. Das war schon eine Ehre. Das erste Mal für den Merch das zu machen, das war irgendwie normal. Das hat man ja einfach untereinander halt gemacht. So hier sich da an den Tisch zu stellen und dann die Klamotten zu verkaufen. Die wenigsten Bands hatten ja eigene Mercher mit dabei. Man hat halt sonst aufgepasst oder so. Also das war gar nicht so das Besondere, aber dass ich halt mit in den Bus rein durfte, da fühlte ich mich schon geehrt, ja.
Was war eigentlich, Turbostadt, waren die damals irgendwie schon groß oder war das gerade noch so zu Anfangszeiten?
Das war gerade, die Schwan ist raus gewesen. Ich glaube, das müsste so wahrscheinlich ein paar Monate nach dem Release der Schwan gewesen sein. Mhm. Also ich kann auch das genaue Datum gar nicht mehr so richtig, wahrscheinlich 2001, 2002, so mit Dreh herum. Wäre jetzt so mein aus dem Bauchgefühl, da müsste man wahrscheinlich mal gucken, wann jetzt die Schwan wirklich rauskam und das danach halt dann recherchieren. Aber ja, die waren für so Deutschpunk war das, also für mich gefühlt auf jeden Fall damals schon ein ziemliches Thema. So, aber es war noch keine große Band. So.
Mhm. Aber du hast gerade schon gesagt, dass du dich geehrt gefühlt hast, dass du da im Bus mit dabei sein durftest. Wenn du dann aber so lange mit denen unterwegs warst, ne, von Ort zu Ort, Venue zu Venue, am Ende des Tages warst du dann aber ja, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur so eine Hilfskraft. Ne? Sind die dir
so ein Chewbacca.
So ein Chewbacca, genau. Also die waren die Rocker und du hast praktisch denen so zugearbeitet. War das so eine Begegnung auf Augenhöhe und hast du deine Tätigkeit auch gewertschätzt gefühlt? Oder?
Oh ja, total. Also das war immer auf Augenhöhe und das war nie, dass man das Gefühl hatte, dass man jetzt sozusagen Angestellter ist auf eine Art und Weise. Wertgeschätzt habe ich mich allein auch deswegen gefühlt, weil ich meinen Job auch gut gemacht habe. Also das war so ein Ding, was mir dann schon halt auch wichtig war, dass jetzt muss der Shit auch verkauft werden und es muss mehr verkauft werden, als vorher verkauft wurde, als die das noch selber gemacht haben. So, also allein deswegen, glaube ich, habe ich eine gewisse Wertschätzung bekommen, aber auch menschlich hat das da Klick gemacht. So, das ist so, auch wenn man jetzt den weiteren Verlauf von Turboschatz sich halt anguckt, im Endeffekt, das ist ja eine feste Gang, wenn man von der Band absieht. Vor mir hatten die ja nicht Möhre als Mischer, aber dann ist Hauke halt reingekommen, aber Hauke ist seitdem immer der feste Mischer gewesen, bis dann irgendwann mal in Berlin im SO36 Chris das Licht da vor Ort gemacht hat und der dann mit in den Bus reingenommen wurde und seitdem immer das Licht halt macht im Prinzip. Also, mittlerweile schickt er auch andere von ihm ausgebildete Leute mit, aber eigentlich ist Chris der andere im Bus. Sobald da jemand sozusagen in diesem Familienkontext aufgenommen wird, bist du da auch halt drin und wirst auch weiter mitgenommen. Das ist schon, also auch mit allen anderen Bands, mit denen ich bisher unterwegs war, egal in welcher Größenordnung, muss ich halt gestehen, ist Turboschatz was Besonderes und besonders familiär auf eine Art und Weise. So, das ist so, das Gefühl habe ich bei keiner anderen Band.
Und haben die dir dann, wie haben die dich bezahlt? Oder hast du das umsonst gemacht?
Nö, ich hab Geld gekriegt. Ich weiß gar nicht. Das war am Anfang gar nicht wirklich das Thema. Ich weiß, dass ich Geld gekriegt habe, aber ich weiß, bei dieser ersten Tour, ja, da haben wir auch gar nicht gesprochen. Es gab keine Verhandlungen von, wir geben dir das jeden Abend oder sowas halt. Das gab es einfach nicht. Es war einfach generell die Frage so, hey, hast du Bock mitzukommen, zu machen? Ja klar, ich habe halt Bock. Und am Ende habe ich halt Geld gekriegt. So, was tatsächlich nicht meine Erwartung war, weil ich hatte einfach nur Bock mitzufahren und auf Tour zu sein. So, weil das hat man für andere Freunde auch bisher schon mal gemacht.
Wie viel warst du dann so auf Tour?
Das war dann, also mit Turboschatz ging das dann ja dann danach erst so, dass sie dann nochmal wieder fester gefragt haben, dann, ne, dass man da wirklich halt regelmäßig mit dabei war und nicht aber spontan gefragt wurde, sondern halt im Vorfeld so, hey, wir gehen dann und dann auf Tour, so wäre ich gerne wieder mit dabei. Dann wurde es ein bisschen irre. Ich habe irgendwann mal einen Anruf halt dann gekriegt. Ich dachte, es geht sogar um Barclay. Nee, und ich dachte, es geht um JBO oder sowas halt. Letztendlich, es war Barclay James Harvest, das war's. So. So eine alte 70er Rockkapelle, die in einer ihrer Inkarnationen auf Tour war. Und da habe ich da einen Anruf gekriegt, ob ich mit denen auf Tour gehen würde als Mercher.
Wie hieß nochmal der große Hit von Barclay James Harvest?
Ich glaube, Hymn ist eigentlich dieses, oder dieses Life is for living and living is free.
Oh das yeah.
Sein. So. Mhm. Und das war dann noch mit so einem tschechischen Orchester mit dabei. Das war eine ganz abstruse Geschichte. Also ich bin am Bahnhof geworden mit einem Menschen, der ein Schild in der Hand hatte, wo auf dem Friese drauf stand und bin dann zum ersten Venue gefahren worden. Das war meine erste Nightliner-Tour. ich kann bis heute nicht wirklich erklären, woher das kam, dass die mich gefragt haben. Ich kriege es wirklich nicht mehr auf die Reihe. Und dann kam auf einmal, dann Tore Stadt wechselten ja dann irgendwann mal von Schiffen, weil Olaf aufgehört hat, sind sie dann ja dann bei Warner gelandet oder im Sublabel von Warner. Und da lernte man ja auch neue Leute halt irgendwie halt kennen, die ganz anders im Business unterwegs sind, wenn man so sagen will. Und dann kamen halt Anfragen für Herbert Grönemeyer und drei Fragezeichen. Und das war immer so, Turbostadt hat immer Vorrang, aber wenn das halt reinpasste, habe ich diese Sachen halt gemacht. Von daher war ich dann schon verhältnismäßig viel unterwegs, aber auch immer nur, wenn ich halt Bock hatte. Also ich habe das nie, also ich war nie darauf angewiesen, zwangsläufig so, weil ich es halt noch nicht so professionell, wenn man so will, betrieben habe. Ich hatte einfach nur Bock drauf, das alles mal auszuprobieren.
Also kannst du so einschätzen, wie viel Zeit im Jahr warst du auf Tour?
Ja, gut, zwischen vielleicht die Hälfte des Jahres. So zu so Hochzeiten.
Okay.
Die Hälfte des Jahres ist aber auch schon ganz schön lang, ne? Das ist ja, hat da so ein soziales Gefüge zu Hause nicht drunter gelitten, also zu Hause in Köln nicht drunter gelitten, wenn du immer ein halbes Jahr weg warst?
Ich war ja nie ein halbes Jahr am Stück weg. Das waren ja immer mit so, also die bei Turbostadt zum Beispiel auch mit der ganzen Familie mit dabei, die sind ja nie länger als 2 Wochen unterwegs. So, dafür aber gefühlt fast jeden Monat für 2 Wochen. So, immer wieder und dann wieder zu Hause für 2 Wochen und so. Von daher ist es immer so ein On und Off. Bei den anderen Touren, die dann meistens dann in größeren Konzertpausen von Turbostadt dann der Fall waren, da war man dann mal für 1,5 Monate unterwegs. Aber da haben andere Leute halt einfach nur große Urlaubsreisen gemacht. Ich bin ja nie in Urlaub gefahren. Das war etwas, was mich nie interessiert hat. Und so gesehen war ich auch nicht viel länger als die Menschen halt weg.
Hat sich das denn finanziell auch gelohnt für dich?
Ja, insofern, dass ich seitdem noch nie wieder einen richtigen Job hatte. Also arbeiten musste im klassischen Arbeitssinne oder sowas halt. Das war schon lange Zeit das Einzige, was ich halt gemacht habe. Hatte dann aber auch keine Ambitionen für eine richtige Karriere in der Hinsicht, weswegen ich dann auch liebend gern den Job hier im Plattenladen dann irgendwann mal angenommen
habe. Aber so Altersvorsorge hast du bestimmt zu der Zeit nicht, dir keine Gedanken drum gemacht, oder? Jetzt mal so ganz doof gefragt.
Habe ich damals nicht und tatsächlich mache ich es mir heute auch noch nicht, was ein Riesenproblem wahrscheinlich halt ist, aber keine Sorgen und keine vorhanden.
Und wussten deine Eltern zu der Zeit auch immer, was du machst?
Nein, nicht wirklich.
Junge Student, Germanistin.
Mein Vater wusste es lange Zeit nicht. So, es war dann irgendwann der Grund, warum ich zwangsweise ein Handy bekommen habe. Ich wollte nie ein Handy halt haben, als das mit den Dingern losging. Das Problem war aber, meine Mutter war...
Obwohl du so ein Telefonierfreak bist?
Ja, müsste man eigentlich meinen, ne? Dass ich sofort ein Gerät haben wollte. Meine Mutter hat mir das dann irgendwann mal aufgezwungen, weil die wusste, dass ich unterwegs bin, meine Geschwister halt auch, und wollte halt natürlich ständig wissen, wie es mir geht. Die machte sich halt große Sorgen, wie das große, weite Welt. Der Junge ist da mit irgendwelchen Kapellen unterwegs und wollte, dass ich mich halt regelmäßig melde. Wir hatten aber dann halt mittlerweile zu Hause auch schon so ISDN, wo man die Nummern sieht, von denen man anruft. Und wenn ich anrufe und da keine Kölner Nummer steht, beziehungsweise auf dem Display nicht automatisch erscheint, dass ich anrufe, weil mein Vater sowas ja auch alles abgespeichert hatte, dann hat das natürlich Fragen aufgeworfen. Und damit wir das umgehen, habe ich dann damals ein Handy bekommen, damit ich zu Hause anrufen kann von meiner Handynummer. Und die ist ja gleich, egal wo ich bin. Aber irgendwann hat er das dann auch mitbekommen. Auch, dass ich mich dann halt so mit dem ganzen Ding offiziell selbstständig gemacht habe. Und dann kam ja auch so mit so Grönemeyer, wo dann halt irgendwie, das ist dann auch immer so ein Name, der sagt denen was. So, da war das dann okayer. Die haben trotzdem nie verstanden, was ich halt mache, machen sich bis heute wahrscheinlich über alles Mögliche halt Sorgen in der Hinsicht, aber haben auch ein bisschen ihren Frieden gefunden, weil sie auch gemerkt haben, dass ich ja grundsätzlich zufrieden bin.
Ich würde ganz gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgeben zu etwas, was du eben so am Rande erwähnt hast, so diese Karriere nennen wir es mal, von Turbo Start, die dann ja eigentlich so eine kleine Independent-Punk-Band waren und die ja doch schon einen relativ rasanten Aufstieg genommen haben. Du hast es eben gesagt, die waren dann eben irgendwann auf so einem Sublabel von Warner. Hat das irgendwie, war das ganz normal für dich? Oder weil normalerweise oder häufig herrscht ja so das Credo, dass man sagt, irgendwie spiel nicht mit den Schmuddelkindern, eine Punkband darf nicht auf ein Major-Label gehen, weil das ist die große Industrie und der Kommerz und du fütterst dann im Grunde eine Maschine, zu der du eigentlich eine Alternative aufbauen solltest. Waren solche Fragen, war das jeweils ein Thema für dich oder in der Band oder hast du das irgendwie mitgekriegt?
Also für die Band kann ich jetzt natürlich nicht sprechen, außer dass die generell alles durchdiskutieren und es da keine Schritte gibt, die nicht hinterfragt werden. So, das weiß ich in jeder Hinsicht. Und natürlich haben die sich, glaube ich, auch viele Fragen da halt gestellt. Für mich hat das gar nicht so eine große Rolle gespielt tatsächlich. Also zum einen, ich spiele nicht in der Band, so dass ich verkaufe ja dann irgendwie nur die T-Shirts in dem Fall. Aber ich hatte auch nicht so Berührungsängste mit dem Thema. Das waren sogar von allen, die ich da dann kennengelernt habe, waren das tolle Leute, die man da kennengelernt hat. Und ich habe dann irgendwann mal, es gab so einen Festival-Moment, wo ich das erstmal so richtig realisiert habe, dieses Antrainieren, was man ja auch hatte, ne? Major ist da böse, Industrie ist alles irgendwie das Böse und auf einmal hast du mit solchen Leuten halt zu tun und Kontakt und merkst halt so, das sind ja aber gar nicht zwangsläufig böse Menschen, so, das ist ja irgendwie, das ganze Weltbild funktioniert ja nicht und dann lernst du Bands kennen, die ja nicht total beschissen sind, aber die Leute sind total nett und die machen auch noch gute Sachen und das passiert auch nicht ins Weltbild oder da staute sich so ein Frust zusammen, wo einfach so diese ganzen die Hassgefühle, die man eigentlich ja gegenüber dieser Industrie und zum Großteil auch berechtigt gegenüber der Industrie halt hatte, die man gar nicht rauslassen konnte, weil man auf einmal ja nicht nur Teil davon halt war, sondern sogar noch realisiert hat, so, das sind auch zum Teil ganz geile Menschen, die irgendwie hier halt arbeiten, die auch zum Teil was Gutes halt irgendwie auf die Beine stellen und nicht die falschen Ideen im Kopf halt haben. Das hat sich dann irgendwann an einem Fest, wenn man ganz wunderbar ausgelassen, als es eine Band war, die beschissen war und wo die Leute beschissen waren und man so sich so richtig auskotzen konnte und jede Band auf diesem Festival hat so richtig doll gekotzt. Das war ein regelrecht katharsischer Moment. Aber trotzdem überwiegte immer dieses Gefühl eher so, man hatte nur mit Leuten zu tun, also ich zumindest halt so, wo ich heute noch eigentlich meine Hand für ins Feuer legen würde. Das Einzige, was, aber das ist niemand, den ich richtig Kontakt zu hatte, was einen faden Beigeschmack hatte, war, es gab mal eine Anfrage, kriegte ich einen Anruf von jemand, von Warner, ob ich mir vorstellen könnte, auch für eine größere Band Merch zu machen. Zu dem Zeitpunkt habe ich auch einen Online-Shop für Turbostart gemacht. Und dann ging es halt vor allem mit dem Online-Shop, ob ich das mir auch vorstellen könnte. So, grundsätzlich, warum nicht? So, ne? Turbostart Online-Shop habe ich irgendwie bei mir zu Hause aus dem Schlafzimmer oder Wohnzimmer halt gemacht. Aber da kann man ja mit Dingen halt wachsen. So, um wen geht's denn? Ja, kann man gerade noch nicht sagen. Die würden sich nochmal melden. Kriegte dann irgendwann mal halt eine Mail. Um wen es letztendlich ging, war Freiwild. Den wir echt sagten zu dem Zeitpunkt. Das war noch so vor der tatsächlichen Explosion der Band. Aber wenn man sie gegoogelt hat, konnte man das Ganze schon halt einordnen. Und man war halt total schockiert. Und hat dann halt gesagt, wie kommst du im Leben auf die Idee, dass ich irgendwie Bock auf diesen Scheiß halt hätte? So, guck dir alles halt an, was man irgendwie über diese Band halt rausfindet. Was ich mittlerweile weiß, die haben nicht nur bei mir angefragt. So, die haben damals bei Beatstuff angefragt. Die haben bei verschiedensten Leuten angefragt, weil die tatsächlich, da waren halt Leute und es gibt auch ein Turbostadt-Lied zu dem Thema, wo Major-Labels, gerade als die Onkels sich noch nicht reuniert hatten, die haben diese Lücke gesehen von diesem ganzen Grauzonen-Braun-Kram, womit die kein Geld verdienen, den sie gerne irgendwie füllen wollten mit Geld. bei sich und wollten halt ausloten, wie weit können die halt gehen und haben halt bei ihren eigenen Bands so, die haben Musiker zum Teil angesprochen, denen Sachen vorgespielt, was hältst du von denen, ne, was denkst du über die, um halt so ein bisschen schon mal auszupegeln, wo die Reaktionen halt so extrem wären. Und das Gleiche haben wir dann zum Beispiel halt auch so mit, ne, in dem Fall bei mir, beim Merch gemacht. Also wie gesagt, Beatstuff weiß ich auf jeden Fall, dass sie da auch angefragt haben und sind da tatsächlich so ein bisschen mit hausieren gegangen. Das waren dann Momente, wenn man das dann mitbekommen hat, das war halt richtig beschissen. So, und solche Leute gab es da halt auch. Aber es waren halt selten Menschen, mit denen wir zu tun hatten tatsächlich.
Mhm. Wie ist es denn, also um mal ein bisschen weiterzugehen in der Zeitlinie, wie darf man sich denn mittlerweile irgendwie deinen Arbeitsalltag oder deinen Alltag vorstellen?
Mittlerweile, wie der jetzt aussieht?
Ja.
Da kann man ziemlich klar sagen, momentan bin ich fast klassisch einfach in der Lohnarbeit und arbeite momentan 4 Tage die Woche im Plattenladen.
Mhm. Okay, das heißt, du machst zwischendurch nicht noch weiter irgendwelche Touren?
Nee, zum einen gab es halt den Corona-Cut, gar nicht stattgefunden hat. Dann gab es noch eine kurze Sommertour mit Turbostadt, wo man unter diesen schrecklichen Bedingungen die Konzerte gespielt hat, die irgendwo zwischen ZDF-Fernsehgarten und alle scheißen auf irgendwelche Regelungen und man fühlt sich auch nicht wohl, Varianten hin und her pendelten. Und als es dann eigentlich sozusagen theoretisch wieder hätte losgehen können, bin ich dann halt krank geworden und seitdem passierte da halt nichts.
Da gehen wir gleich noch näher drauf ein, aber vielleicht kannst du uns tatsächlich noch mal so einen richtigen Alltag von dir beschreiben. Also
ich werde von meiner Katze geweckt morgens. dann kriegt das ist meistens so um 7 haben wir uns so grob drauf geeinigt, dass sie mich da dann halt wirklich aus dem Bett rauskriegt. Dann kriegt sie Futter, ich mache Kaffee, dann gibt es eine kleine Bürst- und Snackrunde für meine Katze. Und dann setze ich mich mit dem Kaffee vors Morgenmagazin bis, keine Ahnung, 8:30 oder was auch immer. Mache dann halt meine Hausarbeiten und bin dann so 10:30 auf dem Weg zum Plattenladen, den ich dann um 11:30 halt öffne. Bis 7, dann auch so ein bisschen Kasse abrechnen und so weiter und bin dann halt so in der Regel, sagen wir mal, 8 Uhr wieder zu Hause, 7:30. Und dann mache ich das, was alle machen mit Freizeit, mache irgendwas. Das ist tatsächlich ein ganz banaler Lohnarbeitsalltag, wenn man so will.
Erzähl doch mal ganz kurz was zu dem Alltag im Plattenladen. Das hat so dieses Plattenverkäufer-Sein hat ja so ein bisschen was Mystisches, ne? Da gibt's ja, es gibt Bücher darüber und Filme und High Fidelity und was nicht alles. Der Underdog Records ist ja so der ursprünglich Punk, Hardcore, inzwischen auch Indie und alle möglichen anderen Musikstile, aber ist so ein bisschen der Plattenladen in Köln. Was schätzt du an dem Laden so und an den Leuten, die da hinkommen und der Arbeit?
Also natürlich ist es halt so ein Musikfantraum, einfach den ganzen Tag nur mit Musik zu tun zu haben im klassischen Sinne. Und was ich besonders am Underdog halt schätze, neben dem Team und der Atmosphäre halt so, ist, wir haben kein Secondhand. So, das ist ausschließlich Neuware, also genau genommen auch, also es gab ja auch mal eine Zeit lang mit CDs, so, die sind dann irgendwann rausgeflogen, weil das halt einfach gar nicht mehr funktioniert hat. Aber eigentlich würde ich das Ganze fast eher als Musikladen betiteln, so, weil es halt tatsächlich einfach um Musik geht. Vinyl ist halt zufällig das Medium, so, aber in meiner Wahrnehmung verkaufen wir halt Musik und nicht irgendwie, wie es dann oft bei Secondhand-Läden halt ist, da geht es dann um die Raritäten, es geht um die speziellen Pressungen, da ist so viel Rattenschwanz an Zeugs drumherum, der mich gar nicht interessiert. Wenn eine Platte gut ist, ist die Platte halt gut. So, das ist mir egal, ob es eine Erstpressung ist oder eine Zehntnachpressung oder sowas halt so. Und ob die jetzt von Pallas gepresst wurde oder in der Tschechei, das ist alles Zeugs, was mich überhaupt gar nicht interessiert. So, es wäre mir sogar theoretisch, ist es auch fast nur reiner Zufall, dass ich halt Vinyl mag. So, aber das ist halt was mir am Underdog halt gefällt. Wir haben halt einen recht recht großen Backstock von Sachen, die halt immer da sind, weil wir eigentlich jede Platte, die verkauft wird, sofort wieder nachordern. So, und das ist dann halt irgendwie die, keine Ahnung, sagen wir das halt, die Nevermind von Nirvana halt so ist, dann ist die in der Regel auch wirklich halt immer da. Es sei denn, die ist am Tag vorher gerade gekauft worden, dann braucht es vielleicht 2 Tage, bis wir die nachgeliefert bekommen haben. Und dann natürlich halt die ganzen neuen Platten, die halt so kommen. Das ist eigentlich das, auch wenn ich selber in andere Plattenläden gehe, was mir am Underdog am meisten gefällt, dass wir gut sortiert sind, den Backstock haben und dass es eigentlich vor allem um die Musik halt geht und nicht um den ganzen Platten-Nerd-Shit, den man halt aus den fernen, aus dem Film, dem Fernsehen, den Büchern und Zeugs halt so kennt.
Und nimmst du dir dann auch des Öfteren mal eine Platte mit?
Oh ja. Es ist auch weniger geworden, weil einfach mir hier auch der Platz fehlt. So, und natürlich ist es auch alles immens viel teurer geworden, das war ja auch nicht, ich kriege die eine jetzt auch nicht umsonst oder so, sodass ich auch gemerkt habe, so in der Menge an Platten, die man halt hat, dass einfach, ich brauche nicht jede, ich sollte auch mal anfangen, ein bisschen gezielter als so, also es gehört jetzt schon ein bisschen mehr dazu, wenn ich eine Platte auch wirklich mit nach Hause nehme, so, und ich würde sogar fast sagen, so die ersten Jahre war es fast so ein 1:1. Also ich habe eigentlich nur gearbeitet, um das zu finanzieren, was ich an den Platten mitgenommen habe.
Aber mich würde noch mal eine Sache interessieren. Du hast gesagt, es geht bei euch eigentlich nur so um Musik und dieses Ganze drumherum, dieser Schissel, der spielt bei, und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob ich es richtig verstanden habe.
Er spielt für mich keine Rolle, für den Laden.
Für den ist es aber für den Kunden nicht, interessiert es den Kunden nicht, dass sie sagen, habt ihr die Farbpressung davon irgendwie so da? Hätte ich
jetzt erwartet. Wenn das Thema halt losgeht mit Farbpressung, mit Deluxe-Edition und so weiter, die interessiert das. Und es ist ein offenes Geheimnis, mehr oder weniger. Ich hasse diesen ganzen Farbkram. Ich darf es hinterm Tresen nicht so laut immer äußern, so, aber ich finde es halt schrecklich, aber ja, für den Laden ist es auch schon halt wichtig. Tatsächlich, weil Leute kaufen die gleiche Platte mehrmals. So, und die Deluxe-Edition, ich finde das auch total bescheuert, dass die ständig mit unnötigen Tinnef eine Platte halt aufblasen. Die sollen einfach nur gute Musik machen. Das Ganze soll am besten auch noch ein bisschen kondensieren, damit die nicht immer alles auf Doppel-LP rausbringen, sondern einfach mal eine vernünftige, gut komprimierte 40 Minuten gute Musik auf schwarzem Vinyl, eine Platte, kein Gatefold. Das würde mich halt richtig wieder freuen, wenn sowas mal wieder gäbe. Aber natürlich weiß ich, warum solche Sachen gemacht werden. Dass es halt auch wichtig ist für den Verkauf, dass die Leute es auch halt haben wollen. Und wir haben es halt auch. Und das ist sozusagen sogar das größte Problem, was wir im Laden halt haben. Wir müssen es halt haben. Und deswegen haben wir so viel davon und wir haben keinen Platz mehr. Mhm. Das ist so, wenn Platte XY in 3-4 Versionen rauskommt, musst du nach Möglichkeit alle davon halt da haben. Weil es kommen immer die Leute, die wollen genau die Farbe, die gerade nicht da ist. Die wollen genau die Version, die du aber nicht hast. Ja, was ist mit den 3, die wir da haben? Entweder hat die schon oder die finde ich nicht so gut. So.
Merk, wie nimmst du denn überhaupt so den allgemeinen Vinylverkaufsmarkt so wahr? Ist diese ganzen Streamingdienste, Spotify und so weiter und so weiter, nehmen ja immer mehr Überhand. Ne? Und zumindest ich habe das Gefühl, dass fast jeder, den ich kenne, nutzt das zumindest auch. Spürt ihr das als Plattenverkäufer, dass dadurch, dass man Musik, wenn du sagst, es geht um Musik, dass man die Musik für relativ wenig Geld im Monat eigentlich alle Musik hören kann? Spürt ihr das als Business, dass weniger verkauft wird? Weil die Leute sagen, warum soll ich es kaufen? Irgendwie.
Es ist schwer, das genau zu sagen, der Laden läuft gut, Plattenverkaufen generell läuft gut. Wenn es um Umsätze geht, ist es momentan generell schwer klar auszudrücken, weil dadurch, dass die ganzen Platten ja auch zum Teil immens viel teurer geworden sind, sind natürlich auch die Umsätze gestiegen, obwohl wir letztendlich eigentlich gar nicht mehr verkaufen. So, weil natürlich auch der Verkaufspreis halt höher ist. Da müsste man halt so tief in die Zahlen halt reingehen, aber grundsätzlich läuft es wirklich richtig gut. Eigentlich erwarten wir jeden Tag, dass es einbricht, so, aber das auch schon jetzt seit gefühlt 10 Jahren, denkt man halt so. Das müsste jetzt ja mal vorbei sein, aber es wird immer mehr. Und man merkt halt auch einfach, das Publikum, was halt Vinyl kauft, die machen sich, wenn man jetzt mal die aktuelle Situation betrachtet, die machen sich keine Sorgen darüber, dass der Gaspreis steigt. So, das, für die ist das halt so, ob ich jetzt irgendwie 100 Euro weniger für Platten diesen Monat ausgebe oder halt nicht. So, die müssen sich keine Sorgen darüber machen, dass sie ihre Miete nicht gezahlt kriegen oder dass sie ihr Essen nicht auf den Tisch kriegen. So, das ist einfach nur, ich lege halt 1.000 Euro weniger im Monat auf mein Sparkonto. So, mhm. Das ist tatsächlich mehr das Plattenpublikum. Das ist tatsächlich halt eher so ein Wohlstandsding, was da ist. Weswegen die auch dann tatsächlich ziemlich ohne zu mücken alle diese immensen Preissteigerungen halt mitmachen. Die Jüngeren, das ist halt auch so ein Mix. Entweder kriegen das Geld von den Eltern oder kommen direkt aus solchen Haushalten. Ich weiß es nicht, wo die dann manchmal das Geld herkriegen. Diese klassischen Punker-Kids, wie wir es waren, und so Sticker mit zahle ich mehr als 13 Mark Dinger oder so, das ist halt irgendwie halt, das ist weg. Mhm. Eine ganz, ganz schöne Variante fand ich jetzt halt, als die neue Pasco, die jetzt rausgekommen ist, die haben halt so mit, die ist bei uns im Verkauf für 22 Euro, da ist ein Schuber mit dabei, die ist schön aufgemacht, die wäre wahrscheinlich also mit der gleichen Aufmachung würden wir die nicht weniger verkaufen, wenn sie 30 kosten würde. So, aber die haben halt, ne, da macht dann einfach Jürgen mit Rookie und die selber mit Kidnap haben dann ziemlich klar, ich weiß nicht, wie die kalkulieren, aber haben halt gesagt, so hier, das ist halt der Preis und so wird halt verkauft. Und das ist echt eine Erfrischung gerade, so die 22 Euro für die Platte.
Was geht denn gerade am besten? Was verkauft sich im Underdog so am besten? Kann man das so sagen an Klassikern und was sind so die neueren Platten, die
also letztes Jahr würde ich jetzt, ohne dass ich jetzt die Zahlen tatsächlich kenne, würde ich sagen, waren es Turnstyle und Nerven. So, mhm. Das ist so, da hat man auch schon so ein bisschen dieses Spektrum von, es ist immer noch, gibt's so diese Hardcore-Kapellen, die auch tatsächlich für uns so relevant sind im Verkauf, wobei natürlich Turnstyle so der explodiert sind, so, das ist wahrscheinlich schon nicht mehr als kleine Band zu bezeichnen. Ja. Aber auch dieses Indie-Ding mit Nerven war ganz, ganz gut. Das ist aber auch eine fantastische Platte. Hat sich ganz wunderbar verkauft. Jetzt gerade die Pasco ist natürlich ein Riesending für uns, weil es auch genau irgendwie unser Publikum halt ist, auf eine Art und Weise. Ansonsten kann man es schwer sagen. Das ist auch eine Krux dabei. Wir hatten schon Taylor Swift-Platten, die sich unfassbar gut verkauft haben, als sie rausgekommen sind. Die neue gerade nicht so doll.
Was?
Ja, ich weiß, diese riesigen Verkaufs...
Christopher ist Riesenfan.
Tatsächlich? Nee, Taylor Swift bin ich nicht so Riesenfan, muss ich gestehen.
Sag du mal Shakira.
Ich bin Shakira, bin ich Riesenfan. Shakira, ja. Und ich bin Miley Cyrus-Fan natürlich.
Also. Ah ja.
Okay. Ich glaube, von beiden gibt es kein Vinyl, soweit ich, also zumindest haben wir definitiv keins. Taylor Swift schon, als sie dann diesen Indie-Switch gemacht hat, da ging das dann halt dann los, dass wir die auch bei uns im Laden halt hatten. Bei der neuen finde ich halt grauenhaft dieses Verkaufskonzept. Und da schimpfe ich auch, also wenn ich das sonst alles okay finde, was die eigentlich halt macht. Also ich würde jetzt nicht irgendwie auf die schimpfen, dass die, keine Ahnung, mit ihren Taylor-Versionen ihrer Platte jetzt Presswerke verstopft oder sowas, halt so auf der Seite der Diskussion bin ich halt nicht. Aber dass die mit dieser neuen Platte vier verschiedene Versionen macht, vier verschiedene Vinylfarben, vier verschiedene Cover. Das Textheft ist auch gespalten. Also wenn du alle Texte haben willst, musst du dir auch alle vier Platten kaufen. Bisher immer noch so in dem Kontext von, okay, ist ein bisschen übertrieben, aber naja, kann sich ja jeder eine Platte raussuchen. Aber dann macht ausgerechnet die mit ihrer Fanbase Sticker auf die Platten drauf, wo drauf steht Collect Them All. Und dass die da halt also so bewusst mitspielen, dass irgendwie die Kids da viermal den gleichen Tonträger kaufen sollen für, ich weiß gar nicht, 35 Euro oder sowas halt so. Das finde ich halt echt für den Arsch.
Aber machen das Revelation mit Gorilla Biscuits nicht auch?
Ja, die machen halt ihre x-tausend Versionen und wenn dann die Deppen so blöd sind, sich den ganzen Quatsch zu kaufen, ist es halt deren Entscheidung, aber es wird zumindest nicht suggeriert, dass wir reden bei den Swifties, das sind ja schon meistens halt immer noch relativ junge Kids.
Ja.
Und da dann halt irgendwie dieses FOMO-Ding noch zu pushen, indem man halt so ein Pokémon-Sticker Collect Them All drauf macht, das finde ich also richtig für den Arsch. Mhm. So, und das ist keine Diskussion über die Musik oder was auch immer der ganze andere das ist. Das war einfach nur so, nee, das finde ich nicht geil.
Aber ihr habt kein Shakara-Vinyl?
Ich wüsste nicht mal, ob es das gibt. Und ich wüsste auch nicht mal, wo wir es bei uns einsortieren müssen. Wir haben so schon immer genug Diskussionen, wo manche Sachen reinkommen und wo nicht. Nee, das halt nicht.
Bei Grindcore natürlich, oder?
Hat das nicht zu viel Groove für Grindcore?
Na gut. War nicht schnell genug, würde ich sagen. Aber wo wir beim Thema Sammeln sind, du hast ja auch diverse Sammelleidenschaften. Erzähl doch mal.
Ja, also Platten.
Wie viele Platten hast du?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, ungefähr. Reden wir von 10.000 oder 5.000 oder 500?
Im Wohnzimmer steht gerade ein volles 5x5 Expedit und dann die Kisten, die noch im Keller sind, die ich schon aussortiert habe, weil sie einfach hier nichts mehr hinpassen. Das soll irgendjemand ausrechnen, der irgendwann mal ausgerechnet hat, wie viel Platten in ein Kallax-Fach reinkommen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Sind das 5.000? Wahrscheinlich weniger. 4? Ich kann es ernsthaft nicht sagen. Das ist so, ich habe auch noch nie versucht, das nachzuzählen oder sowas halt so. Trotzdem weiß ich ungefähr, was da drin ist. Also es passiert mir nicht, dass ich eine Platte kaufe und ich stelle dann zu Hause fest, ich habe die schon. Also das passiert tatsächlich halt wiederum halt nicht.
Kannst du so den Wert deiner Sammlung schätzen?
Nö.
Keine Altersvorsorge?
Daran glaube ich sowieso nicht. So, okay. Und für mich sind auch Platten weiterhin einfach Gebrauchsgegenstände. Also ich habe beim Auflegen sind Platten mit dabei, die tatsächlich, wo mir dann gezeigt wird, dass die auf Discogs 400 Euro wert sind oder sowas halt. Mhm. So what? Musst du auch erstmal einen Trottel finden, der das zahlt.
Und was sammelst du noch so?
Es ist ja alles gar nicht so sammeln im Sinne, dass ich die Dinge, also dass ich so
Kollektionen
haben muss. Mhm. Also ich bin ein riesen Brettspiel-Fan. Ich habe viele Brettspiele. So, ist aber auch ein buntes Kommen und Gehen, wenn dann irgendwie die Regale voll sind, dann müssen halt andere wieder ausziehen. Beziehungsweise meistens gehen sie dann immer erst die Kartons in den Keller und wenn der dann auch noch wieder voll ist, dann verschwinden auch die anderen Platten und dann die anderen Brettspiele. Also Brettspiele auf jeden Fall. Und dann Dinge, auf denen Star Wars steht in irgendeiner Form, könnte man sagen, sammle ich auch, wobei ich tatsächlich gar nicht mal so sehr aktiv selber mir den Kram kaufe, sondern weil Leute wissen, dass ich das mag, ich das standardmäßig immer als Geschenke kriege. Hm. Und ich freue mich über jedes einzelne Ding, was ich halt habe.
Was sind deine liebsten Brettspiele?
Boah, das ist eine harte Frage. Die Star Wars Rebellion ist ein ganz großartiges Spiel, würde ich immer sofort sagen, ist mein Lieblingsbrettspiel.
Star Wars Rebellion, worum geht's da?
Das ist genau genommen tatsächlich einfach die erste, also die Originaltrilogie in der Box. Das ist die beste Zusammenfassung, die man dafür geben kann für das Spiel.
Und wie spielt man das?
Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, und das glaube ich jetzt gerade, wenn die Wahrnehmung für Brettspiele bei
für mich ist Brettspiel, Mensch, ärgerlich nicht.
Und dann Catan vielleicht noch maximal geht, ja. Darüber hinaus geht, dann kann ich es dir tatsächlich nicht so einfach und leicht erklären. Das würde diesen kompletten Podcast-Rahmen halt sprengen. Weil das ist so, wenn irgendjemand, der nur Jerry Lee Lewis hört oder Beatles, und den würdest du dann irgendwie Mr. Bungle erklären. So. Das Brettspiele haben sich gerade in den letzten 10 Jahren so immens weiterentwickelt, thematisch, mechanisch, inhaltlich. Es gibt mittlerweile Spiele, wo du im Prinzip eine Krankenstation, also die Pflegekräfte in einer Krankenstation spielst, die einen Sterbepatienten begleiten und es darum geht, dass man Erinnerungsfetzen von ihm zusammen klamüsert, um seine Lebensgeschichte zu erfahren. Und man muss die ganze Zeit irgendwie pendeln zwischen tatsächlich sich physisch um ihn zu kümmern oder sich psychisch um ihn zu kümmern. So, also das ist eigentlich gar kein Spaßthema, wenn man so will. So, aber in einem Brettspiel halt umgesetzt. Bis hin zu ganz
anderen Namen von so einem Spiel. Also ich verstehe tatsächlich nicht, was du jetzt gerade sagst. Claude von also sag mal, dieses Krankenstationsspiel, wie heißt das? Und das kann ich im Karstadt in der Spielabteilung kaufen oder muss ich?
Nö, da gibt's halt auch so, also so wenig.
Muss ich in irgendeinem Dunkeln ins Darknet gehen, um das zu kriegen?
Im Darknet nicht, da gehst du einfach in einen klassischen Brettspielladen, so wie du halt auch für eine Hardcore-Punk-Rock-Platte in einen Plattenladen in Karstadt gehst.
Ja. Okay.
Das ist halt schon, das ist eine komplett eigene Szene für sich, das ist tatsächlich schwer, da jetzt halt einfach so einen groben Überblick einfach nur
okay,
so.
Okay, aber dann nenn doch, also für, ziehen wir es mal anders auf. Für die Leute wie mich, die jetzt überhaupt keine Ahnung haben, wovon du redest, nenn mal eins dieser Spiele oder zwei. Wo du sagst, wenn du mal in die Welt eintauchen willst, besorg dir das mal und beschäftige dich da mal mit und dann wird sich ein Universum vor dir auftun, von dem du gar nicht gewusst hast, dass es existiert.
Okay. Wenn ich vorbeikommen kann, um das zu erklären, auf jeden Fall. Ich finde, Wingspan ist ein sehr schönes Spiel.
Wingspan,
also ne, Flügelspannweite, Wingspan.
Ja.
War auch Spiel des Jahres vor 3 oder 4 Jahren. Sehr gut. Und oh, aus dem Bauch raus, ist echt schwieriger Shit.
Komm, ich komme für ein verlängertes Wochenende zu dir nach Köln, übernachte in deinem Spielzimmer und sag, komm, jetzt hier heute Abend will ich mal gerne so ein richtig verrücktes Brettspiel spielen. Welches ziehst du dann raus, um es mir zu erklären?
Außer da würde ich dich erstmal fragen, was dich privat interessiert. Themen halt angucken, weil das Thema muss dich ja auch irgendwie halt abholen. So, damit das halt die Geschichte funktioniert, würdest du ja irgendwas, ne, also wenn du dich nicht für Autos interessierst, würdest du kein Autobauspiel spielen wollen.
Aber ich will jetzt in deine Spielleidenschaft mit einsteigen.
Dann würden wir, das ist wahrscheinlich für dich, Blood Rage spielen.
Boah, Blood Rage?
Ja.
Uff. Okay. Das klingt gut. Okay. Ich habe keine weiteren Fragen zu dem Thema.
Alles klar.
Ich habe noch zum Thema Spiele und Sammelleidenschaft die Frage, sammelst du noch irgendwas außer Sachen, wo Star Wars draufsteht oder Brettspiele und Platten?
Wobei er hat ja vorhin schon gesagt, er sammelt eigentlich gar nicht. Er hat nur von bestimmten Gegenständen viel, wenn ich ihn richtig verstanden habe.
Ja, tatsächlich. Also das ist eher so das Ding. Ich mag Punks, Kunst, so Posterdruck und so weiter, aber das ist halt auch kein Sammeln in dem Sinne, sondern tatsächlich, ich kaufe mir die halt, wenn sie mir halt gefallen und leider liegen die meisten dann immer noch rum, weil ich dann nicht genug Rahmen halt habe oder so. Aber ich habe nichts, wo ich halt so eine Kollektion von Vollständigkeit haben will.
Okay.
Das Bedürfnis habe ich tatsächlich halt nicht.
Dann mache ich jetzt eine Überleitung zum nächsten Thema. Und zwar haben wir, das ist eigentlich der Lieblingspunkt von Christopher in jeder Folge, wenn es dazu kommt. Und zwar wird gesungen. Und zwar habe ich dich ja im Vorfeld gefragt, welche Songs für dich in Frage kommen.
Ja.
Und du hast uns drei Titel genannt und das fand ich ganz interessant. Zwei davon waren Liebeslieder. Und bevor wir singen, deswegen nochmal die Frage.
Ich muss überlegen, das habe ich jetzt gesagt. Waiting for the One. Ah, okay, ja, kann man, ja, ist wahrscheinlich ein Liebeslied. Ich habe es für mich anders interpretiert, aber ja, ist eigentlich ein Liebeslied, Waiting for the One. Dann hatten wir fahr mal Joe mit Halte aus. Definitiv kein Liebeslied. Was war denn das dritte nochmal, was ich gesagt habe?
Könnte auch.
Oh, das dritte, ja genau, das ist meine Leidenschaft für Classic Rock. In dem Sinne, stimmt, das ist definitiv ein Liebeslied, ja.
To Be With You von Mr. Big.
Hast du nicht auch vorgeschlagen I Feel Love von Donna Summer? Habe ich mir ja aufgeschrieben.
Nee, weil das kenne ich gar nicht. Also nicht bewusst.
Das hast du dir gewünscht, Christopher. Aber ja, vielleicht singst du uns mal einen davon. Also du bist, du kannst es dir aussuchen, welchen davon du singst.
Oh, okay. Ich dachte, wir singen zusammen. Jetzt muss ich ja noch alleine singen.
Also wenn du dich entschieden hast, dann ich stimme immer gerne ein, ohne die Songs vielleicht zu kennen. Das okay. Macht das Ganze immer besonders interessant.
Schrecklich im Singen. Moment, dann Hold on, little girl. And show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Things were twist for both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to
be with you.
Deep inside, I hope you feel it too. Waiting on the line, oh, waiting on the line. Just to be the one to be with you. Just to be the next to be with you. Das war's. Dann komme ich aber gar nicht weiter mit dem Text.
I'm the one who wants to be with you. I'm the one.
Genau das.
Und so weiter und so fort. Aber Wahnsinn, wie textlich
du bist. Toll, fand ich richtig schön, ja.
Ja.
Richtig
ich bin,
gut.
Ich bin sehr begeistert. Ich finde es aber auch hochinteressant, dass du diesen romantischen Rocksong gewählt hast, der bestimmt auf der einen oder anderen Kuschelrock-LP und CD vertreten war.
Bestimmt, aber diese Powerballaden gibt es heute nicht mehr und ich finde sie wirklich, ich habe da ein großes Faible für. Und gerade bei dem Song gab es auch irgendwann mal eine...
Shakira hat viele Powerballaden.
Wer?
Shakira.
Ja, das ist nicht mehr die gleiche Qualität wie sie.
Come on!
Aber was ich daran.
Bei mir stand irgendwann mal auch als DJ-Unterschrift halt drunter, als Beschreibung für was ich halt auflege. Der spielt irgendwann im Laufe des Abends To Be With You. Von daher ist das sowieso ein. Und dann singe ich immer lauthals mit. Ich weiß noch das allererste Mal, wo ich in der Punkbar der Frieda das Lied aufgelegt habe und ich bin. Strunzendun an dem Abend dann glückselig nach Hause gekommen und habe dann erzählt, dass alle mitgesungen haben, als ich das Lied gespielt habe. Alle in der Bar haben mitgesungen. Und dann wurden mir am nächsten Tag so Videos gezeigt, dass ich der Einzige war, der einfach nur laut in der Theke war. Aber ich habe es wirklich geglaubt, dass alle mitgesungen haben.
Aber liebst du denn auch Foreigner und sowas?
Ja, gerne.
Okay.
Was mich interessiert ist, bist du eigentlich romantisch veranlagt? Weil ich meine, das ist ja schon so ein richtig schmalziger Liebessong.
Wahrscheinlich, ja, doch. So.
Und jetzt nochmal auch, um den Bogen zu schlagen. Wir hatten es ja am Anfang, da hast du angedeutet, dass mit der Liebe, das kam bei dir später. Wie ging das denn bei dir weiter? Wann ging das denn bei dir los mit der Liebe?
Boah. Die erste Beziehung war hier in Köln. Ich kann dir gar nicht sagen, wie das losging in der Hinsicht.
Karneval mit sich in Köln geht alles beim Karneval los. Da war mit Sicherheit an Weiberfastnacht um 11 Uhr auf der Straße am Klotwigsplatz und du standst wieder auf der Mitte der Kreuzung und hast gesagt irgendwie, wolle mal so reinlassen oder irgendwie das Wasser von Köln ist Jod und dann sind die Frauen auf dich oder die Personen auf dich zugestimmt und dann
du vergisst
der Himmel, dabei, ist der Himmel explodiert und da war es dann, oder?
Du vergisst ja dabei, dass ich halt als Fischkopf, bei uns wurden halt eher Clowns mit Holzlatten aus dem Dorf vertrieben, wenn die da rumgelaufen sind. Das steckt einfach nicht in meiner DNA drin. Ich habe alles Mögliche tatsächlich zum Teil probiert, um meinen Frieden damit zu finden. Ich habe mich sogar ein Jahr mal verkleidet als Teen Wolf, bin aber nur Basketball spielen gegangen. Aber ich habe nie Karneval gefeiert. Ich bin tatsächlich eher hier und verbarrikadiere hier die Fenster und verlasse das Haus halt nicht. Also es ist wirklich eine grundsätzliche Kultur, auch schon bevor das jetzt noch extremer geworden ist, als es zu meinen Anfangstagen hier halt war. Hat mich nie gereizt und bin ich ganz weit von weg. Ich weiß, Snash war auf jeden Fall die Schwester von der Freundin meines Mitbewohners. Darüber habe ich gelernt. So, das weiß ich halt noch. Aber ansonsten kann ich dem nicht genau sagen. Also, aus meiner Sicht gab es keinen Klickmoment oder sowas halt so. Und danach Lisa, da tatsächlich gibt es insofern eine Geschichte, dass wir uns im Gebäude 9 getroffen haben. Ich kam bereits von irgendeiner anderen Veranstaltung. Das war eine Party. Das war so ein Ding, wo uns eine gemeinsame Freundin vorgestellt hat. Wir haben angefangen zu tanzen und dann haben wir geknutscht.
Schön.
So, das war tatsächlich. Und das war dann auch ganz lustig. Wir haben dann später herausgefunden, ich dachte, sie wäre viel jünger und sie dachte, ich wäre viel älter.
Moment, das muss ich mal gerade auf der Zunge zergehen.
Wir hatten ein Altersgap drin. Also Lisa war halt, diese wird jetzt, muss ich halt gerade, ich glaube 7 Jahre älter oder sowas halt so. Und wir dachten beide, wir sind einfach in unserem Alter.
Moment, Lisa ist 7 Jahre älter als du und du dachtest, sie wäre eigentlich jünger.
Genau, also ich dachte, sie wäre in meinem Alter, sie dachte, ich wäre in ihrem Alter und das haben wir danach erst rausgefunden.
So. Dass sie so, okay. Ja, toll.
Ja, das war. So, da kann man sogar ganz klar definieren, wo es passiert ist.
So, jetzt machen wir mal wieder einen weiteren Schritt zurück, irgendwie in die Corona-Zeit. Du hast das so ein bisschen auch schon angedeutet. Oder Christoph, hast du noch.
Nee. Von mir aus machen wir das jetzt gerne.
Du möchtest, glaube ich, irgendwie noch Shakara singen.
Shakara? Nee, wir machen mal eine Shakara. Ich mache mal eine Shakara-Sonderfolge, wo wir nur Shakara-Songs singen.
Die hat doch gerade jetzt irgendwie dieses Lied über ihren Ex-Freund.
Ja, Megasong.
Ich habe das noch gar nicht gehört. Ich habe nur gelesen, dass die über
ihren Ex-Freund. Weil dieser so hart mit dem abrechnet.
Ich weiß gar nicht, wer der Ex-Freund ist.
Ist so ein Fußballspieler vom FC Barcelona.
Ah, okay, dann ist natürlich.
Und den nagelt sie in dem Song relativ hart an die Wand.
Dann ist es kein Wunder, dass das Ganze auch Aufmerksamkeit bekommt, weil ich dachte die ganze Zeit, was kann daran so interessant halt sein, wenn die irgendeinen Menschen doof findet. So, das finden doch viele Leute, aber klar, wenn das auch eine Berühmtheit ist, macht Sinn.
Aber die Trennungssongs sind ja total en vogue, ne? Denn nicht nur Shakira hat ja diesen Trennungssong gemacht, sondern auch meine andere große Leidenschaft. Miley Cyrus hat jetzt ja das erfolgreichste Spotify-Song aller Zeiten, weil er innerhalb einer Woche über 100 Millionen Mal gestreamt worden, auch mit Flowers einen Trennungssong gemacht. I can buy myself flowers.
Okay.
Ja. Ich finde das sehr, sehr gut. Das ist eine gute Vorlage für meine Überleitung, die ich jetzt mache. Und zwar der Umgang mit Krisen. Also ich habe das irgendwie, ich meine, manche schreiben Songs darüber. Und ich habe irgendwie so dich jetzt ja auch schon, ich kenne dich jetzt ja auch schon ein paar Jahre und mir ist irgendwie aufgefallen, das habe ich ja auch in der Einleitung, warum wir mit dir sprechen, auch schon erwähnt, dass ich so den Eindruck habe, dass du jemand bist, der auch in Social, in den sozialen Medien, auf Facebook und so, sich auch viel zu irgendwelchen politischen Entwicklungen äußert, aber der es nicht dabei lässt, sich darüber sozusagen zu beklagen, sondern der eigentlich auch aktiv wird. Und das finde ich, ist nämlich was irgendwie Herausragendes, was dich als Person auszeichnet. Und unter anderem hast du zur Anfangszeit der Corona-Pandemie, wo klar wurde, die kulturellen Einrichtungen kriegen finanzielle Probleme, eine Initiative gestartet und zwar mit initiiert, Be My Quarantine. Erzähl doch mal was darüber.
Be My Quarantine war erstmal nur ein bescheuerter Wortwitz zwischen mir und Lisa halt hier auf der heimischen Couch, während wir dann hier so eingesperrt waren. Aber als dann tatsächlich halt einfach so klar war, okay, das ist jetzt ein Thema, was halt länger dauert. Und mit länger dachte man damals ja erstmal noch so 3-4 Monate. War tatsächlich ziemlich schnell einer meiner Gedanken, weil ich in dieser Welt halt einfach bis dahin immer viel gelebt habe. Das ist nicht geil für die Kneipen, das ist nicht geil für die Clubs. So, die wenigsten von denen haben halt Rücklagen. Das ist eigentlich halt immer nur so ein Day-to-Day-Payment in der Hinsicht. Da müsste man halt irgendwie, es wäre halt geil, wenn man den Leuten helfen könnte. So, und klar denkt man dann erstmal an seine direkten Freunde und hier da Geld rüberschieben. Aber letztendlich gibt es halt so viele tolle Läden, denen ich hätte helfen wollen, dass das nicht in Frage kam, weil das Geld habe ich halt nicht. Und da war halt eben in meiner Denke, bin halt Merchandiser in der Hinsicht, habe ich dann halt ein Shirt-Design gemacht, mit der Idee dahinter, dass wenn die Läden, also Hilfe zur Selbsthilfe, wenn man so will, war meine Idee. Hier, ich stelle dieses Shirt-Design halt online, so, da dieser Slogan drauf, dieser Wortwitz mit dem Be My Quarantine oder so. Wenn ihr irgendwie Geld generieren wollt für eure Clubs oder sowas, halt könnt ihr dieses Design als Soli-Shirt nehmen. Ne? Schreibt mir eine Mail und ich schicke euch die Druckdatei. So, wenn ihr Kontakte zu Druckereien braucht, die kann ich auch besorgen. So, und dann, ne, ihr habt bestimmt Leute, die euch die Dinge abnehmen und dann kommt vielleicht ein bisschen Geld halt rein. Das war so das Einzige, was ich halt wirklich gedacht habe, so in dem Moment. Und das ging dann halt ziemlich schnell, habe ich da, ohne groß drüber nachzudenken, das Design gepostet und fanden dann ja auch Leute, wie die das so bei Instagram und Facebook machen, geliked und schön. Und damit war das eigentlich für mich schon fast wieder abgehakt. So von wegen, so, hey hier, ne, wenn sich jetzt Leute melden, kriegen die das, beziehungsweise ich kann auch sein, dass ihr sogar einen Link direkt hochgeladen habt. Da könnt ihr es euch runterladen. Ihr müsst noch nicht mal mit mir in Kontakt treten, wenn das unangenehm ist oder so. Und dann kriegte ich halt direkt eine Nachricht von Mario Stramm und Timo. Das sind beides Merch-Kollegen. Timo können vielleicht sogar Leute kennen, weil er früher bei Findus gespielt hat. Mario Stramm ist im Merch-Business eine ziemliche Legende und auch ich würde ihn schon fast sogar als eine Art Vaterfigur auf eine Art und Weise halt begreifen, wie er mich bei den großen Touren so ein bisschen an die Hand genommen hat und so. Und die haben sich halt gerade selbstständig gemacht mit Tourhafen, einer Company in Hamburg, ne, zum Tour-Service. Die sind alles Mögliche drum gekümmert, hatten auch gerade irgendwie ein Geld investiert in so einen eigenen kleinen Tour-Truck, damit die halt bei großen Touren, um an Konzessionen vorbeizukommen, ne, man sich auf den Parkplatz stellen kann und so Sachen. Also bei denen war es gerade auch irgendwie alles nicht geil natürlich. Und der meldete sich halt und meinte halt so, hey, wir haben hier gerade Strukturen halt aufgebaut und finden deine Idee toll. Wir können das geiler machen als das, was du gerade dir im Kleinen ausdenkst. Wir können das halt so aufstellen, dass im Endeffekt wir uns um alles halt kümmern und die Läden nur Geld kriegen. So, wir können das so machen, dass im Endeffekt wir hier die Shirts verkaufen, die ganze Abwicklung halt machen und im Endeffekt die Läden dann einfach nur eine Abrechnung halt kriegen mit hier, so viele T-Shirts wurden für euch verkauft. Ihr habt einfach nur Geld. Alles, was ihr machen müsst, ist, schreibt uns einmal eine E-Mail, dass ihr mitmachen wollt und dann seid ihr mit in einem Auswahlrooster drin. Und dann haben wir halt dann so mit Merch System aus Berlin diesen Shop erstellt, bei dem man dann halt eben sozusagen neben Shirt Designs, ich habe da noch so ein paar andere befreundete Shirt Designer und Illustratoren halt angeschrieben, konnte man sich halt nicht nur das Design aussuchen und die Größe, sondern man konnte sich halt aussuchen, wem halt im Prinzip das Geld zugutekommen sollte. So, ne, dass man halt irgendwie für, keine Ahnung, jetzt mal so ein Raum geworfen, SO36 in Berlin oder halt das KW Kult in München oder halt wie auch immer, ne? Solange die Läden irgendwie Bock drauf hatten, dass die damit aufgenommen werden, so kommt dann, haben wir uns um alles gekümmert und die haben irgendwie das Geld gemacht, beziehungsweise die ganze Arbeit hat Tourhafen gemacht. Mein Teil war dann im Endeffekt, die Grundidee kam von mir, ich habe den Kontakt zu den Designern hergestellt, also Freunde einfach gefragt, ob die Lust hätten, halt mitzumachen und dann habe ich halt vor allem viel Werbung getrommelt. Also ich habe dann massiv, das war erstmal auch so ein bisschen Klinkenputzen bei den Clubs und so weiter, die ich bei mir sozusagen in meinem Kontaktbüchlein halt drin habe, weil die erstmal überzeugt werden mussten, dass das auch eine gute Sache ist. Weil natürlich gab es viele Hilfsangebote von allen Seiten, aber die waren ja selber erstmal mit der Situation erschlagen und wussten nicht so genau, was jetzt alles passiert und worum die sich alles kümmern müssen. Und dann kommt jetzt schon wieder irgendeine Mail von jemand, der scheinbar irgendwie was Gutes machen will, packen wir mal beiseite. So, die musste man erstmal so ein bisschen überzeugen für das Ganze. Als wir dann halt einige schon mit dabei hatten, sind wir dann halt noch ein bisschen mehr in die Presse gegangen und hab da dann halt, oh Gott, so, das war wirklich so die telefonintensivste Zeit, die ich in meinem Leben jemals halt hatte, weil ich damit Station telefoniert habe und irgendwie dieses Projekt vorzustellen, um dann noch mehr für zu werben. Und das ist dann tatsächlich ziemlich durch die Decke gegangen. Also das hat mich sehr sehr beeindruckt und auch stolz gemacht, wie aus so einer Couch-Idee, wenn man einfach nur fähige Menschen hat, die das halt auch wirklich umsetzen, was daraus halt einfach werden kann. Und ich kenne tatsächlich mittlerweile ein paar Läden, die letztendlich gesagt haben, dass das denen zum Teil den Arsch gerettet hat. So, gerade so die ersten Monate, wo halt eben auch noch keine Hilfe floss, so, wo einfach nur die Einnahmen einbrachen und man nicht wusste, was man machen sollte, war es dann schon eine Hilfe. Dass es im Nachhinein aber auch noch zum Teil einen Rattenschwanz halt gab, mit dass halt für die Hilfen die Einnahmen aus solchen Projekten auf einmal als Einnahmen tatsächlich und nicht als Spenden gewertet wurden, dadurch die Hilfen wieder gesenkt wurden, waren da aber Probleme, die wir da auch noch nicht absehen konnten. So, das war dann halt so ein Fehler innerhalb dieses Systems, wo man echt dachte, so ernsthaft, hätten wir alle gar nichts gemacht, dann hättet ihr mehr Geld so am Ende des Abends gehabt als jetzt. Das war so ein bisschen bitter, aber grundsätzlich ist es von allen gut aufgenommen worden und war gut. Aber hatte auch eine Halbwertszeit irgendwann. Das musste man dann auch einsehen. Das ist, wir haben halt so Shirt-Designs in, ich habe das dann immer Staffeln genannt, wie eine Fernsehserie, wo man halt einfach so, hey komm, diesen Monat haben wir hier von den vier Leuten verschiedene Designs, versucht immer alle Geschmäcker abzudecken. Und die gibt es auch nur diesen Monat zu kaufen. So, ne, wir könnt ihr euer Club laden, was auch immer. Wir hatten auch Kinos mit dabei, die sich da angemeldet haben. Kino in Hannover lief unfassbar gut, hat, glaube ich, die meisten T-Shirts von allen Läden, die wir in diesem System drin hatten, verkauft. Und das machst du 2-3 Mal oder 2-3 Monate. Und dann haben da die Leute, die halt auch das Geld haben, um es halt spenden zu können, beziehungsweise spenden in dem Sinne, die kriegen ja auch ein T-Shirt. Da fällt es ein bisschen einfacher, Geld für zu geben. Wenn die dann halt schon 3 T-Shirts halt haben zur Unterstützung von ihrem Club, dann kaufen die sich nicht unbedingt noch ein 4. So, dann kannst du auch die Reichweite nicht mehr erhöhen. Und dann war das halt so ein Ding, das lief dann halt einfach aus. So,
aber hat dir das in der Corona-Zeit sozusagen auch geholfen, eine Aufgabe zu haben? Weil ich meine, Touren,
Plattenladen... Ich hatte mehr zu tun, als ich vorher je zu tun hatte.
Ja, okay.
Weil Plattenladen lief ja auch immer noch. Wir hatten zwar nicht auf, aber wir haben dann da ja auch ein System entwickelt, wie wir irgendwie Zeugs machen konnten. Auch wenn wir keine reinlassen durften, dann halt eben über Versand oder halt so Durchreiche oder was auch immer.
Mail-Order macht ihr gar nicht bei Underdog oder doch auch?
Keinen klassischen. Also wir haben Sachen, die wir aussortieren. Es gibt eine Discogs-Seite, wo ne, lauter Kram, den wir irgendwie... Wir müssen halt immer regelmäßig Platz schaffen. So, das ist halt, wie gesagt, unser größtes Problem. Aber es gibt keinen klassischen Flight 13 Mail-Order-System oder Green Hell Mail-Order-System. Das haben wir nicht. Man kann uns immer eine Mail schreiben, ob wir eine Platte haben oder besorgen können. Und dann verschicken wir die auch. Ja, aber das ist dann ein bisschen umständlicher als bei anderen. Und das war auch so ein System, was wir eigentlich erst in der Corona-Zeit entwickelt haben. Also auch das Discord-Stick war vorher gar kein wirkliches Thema. Nee, also das hat mir auf jeden Fall sehr viel Beschäftigung gegeben, keine Frage. Trotzdem muss ich dazu sagen, weiterhin, die wirkliche Arbeit haben halt Tourhafen gemacht. Das waren die Jungs, die die Pakete gepackt haben, die Abrechnung gemacht haben. Also das ist eigentlich deren Kind.
Aber sag mal, wie hast du denn die Corona-Zeit so erlebt? Also nimm uns mal mit, so die letzten 2 Jahre.
Also ich habe, glaube ich, die gleichen Schäden wie viele andere halt auch so ein bisschen mitgenommen. Ich fühle mich tatsächlich mittlerweile unwohler in vollen Räumen. Nicht mal, weil ich Angst habe, weil ich mich anstecken könnte oder sowas halt, sondern einfach nur, mag ich das einfach nicht, wenn mir Leute zu nahe kommen. So, das ist einfach, das ist stärker geworden. Also bei Konzerten kann ich mir einfach nicht mehr vorstellen, dass ich halt so in der Mitte stehe, sondern ich bin bei den Konzerten, wo ich jetzt mittlerweile wieder war, eher noch extremer derjenige geworden, der beim Mischpult hinten steht und den guten Sound genießt oder sowas halt so. Ansonsten bin ich da sehr gut durchgekommen. Wir haben halt hier eine Wohnung in Köln mit einem Garten halt dran, haben uns nie eingesperrt gefühlt. Ich bin jetzt nicht der größte Partymensch mehr. Dafür bin ich auch einfach zu alt. Das war auch nichts, was ich jetzt übermäßig doll vermisst habe. Ich habe hier meinen Spielequatsch, Bücher lesen, Zeugs. Also tatsächlich hat es mich gar nicht so schlimm getroffen.
Ja,
Schieben wir das aber doch mal gerade an die Seite. Du hast es vorhin ja schon angesprochen und hast von deiner Krankheit gesprochen. Was ist da passiert?
Da ist ein Tumor in mir gewachsen. Ich habe, oh Gott, das war jetzt 21, genau, 21 war das im Endeffekt nach dem, ich lege auf einem Metal in My Paradise, so ein Metal Festival in Weißenhäuser Strand, bin nach dem Festival nach Hause gekommen und hatte dann halt so einen positiven Corona-Kontakt mit meinem Kollegen, mit dem ich ja zusammen auflege. Der hat sich positiv getestet und dann ist man halt eben zum Arzt gegangen, ne, mit dem so hier, ich brauche auch so einen PCR-Test, ich bin hier positiver Kontakt, um mich halt checken zu lassen. Und wenn ich den Test gemacht habe, war ich noch so, wenn du mal kurz gucken kannst, ich habe hier so einen kleinen Knubbel hinterm Ohr, Krützbeutel oder was auch immer, halt so, vielleicht kannst du es mal kurz anschauen. Und da war das schon ein bisschen stutzig, aber war auch jetzt nicht sonderlich besorgt oder sowas halt, aber meinte so, ja, fühlt sich aber schon ein bisschen komisch halt an. Wir machen mal so ein MRT. So. Und dann hat er mir so MRT-Dinger verschrieben und ich habe halt keinen Termin gekriegt. Das war im November, war ich bei dem und ich habe meinen MRT-Termin dann tatsächlich erst für Februar bestätigt gekriegt. Und in der Zwischenzeit ist das dann auch immer weiter halt gewachsen. So, ich war auch dann hin und wieder mal halt da und dann war ich auch, ja, schon irgendwie alles seltsam, aber es war, da haben noch keine richtigen Alarmglocken halt geschrillt. Das ging dann erst im Januar dann halt wirklich los, wo auf einmal so leichte Gesichtslähmungen halt auftraten. Und naja, als dann auch dann das MRT durchgeführt wurde, war halt dann offensichtlich, dass ich halt einen Tumor in der Bauchspeicheldrüse halt hatte. Ziemlich groß gewachsen zu dem Zeitpunkt. Und es gab auch von Anfang an ziemlich wenig Hoffnung, dass es ein gutartiger Tumor wäre, der nicht selten in dem Bereich halt auftritt, weil halt einfach aufgrund der Gesichtslähmung, die da schon öfter mal auftauchten, das war so ein Indiz für, dass es ein bösartiger, weil durch die Ohrspeicheldrüse geht der Gesichtsnerv durch und die bösartigen Tumore setzen sich halt an dem Nerv fest, während die gutartigen den eher zur Seite drücken. Dieses an dem Nerv festsetzen war ein Zeichen für bösartig. Hat sich auch bestätigt nach längeren Diagnosenvarianten, weil es war jetzt auch ein seltsamer Tumor. Das war halt irgendwie sozusagen der falsche am falschen Ort. So die Charakteristika des Tumors haben eigentlich auf einen Hals-Nasen-Tumor hingewiesen, aber der war halt eben nicht in der Hals-Nase. Also man hat lange noch gesucht, ob es hier eigentlich noch einen ganz anderen Tumor gibt oder sowas halt, damit man halt die Behandlung dementsprechend gut machen kann. Ja, und die einzige Lösung, die halt dann da war, war im Endeffekt, der ganze Klumpen muss halt rausgeschnitten werden und damit wir das vernünftig machen, wird dann halt auch der Gesichtsnerv mit rausgeschnitten, weswegen ich jetzt auch diese Gesichtslähmung auf der linken Seite halt habe. Und danach geht's dann halt noch weiter in die Chemo und Bestrahlung, beziehungsweise Bestrahlung mit unterstützender Chemo. Also ich habe keine klassische Chemotherapie gemacht, wie man das von anderen Krebspatienten erkennt.
Was ist da in dir vorgegangen, als sich das so langsam abzeichnete, dass dieser Knubbel was Ernsteres ist? Also dieses Krebs ist ja schon eine unglaublich beschissene Krankheit. Ne? Viele Arten kann man inzwischen gut heilen, aber machen wir uns nichts vor, es sterben leider auch noch unglaublich viele Leute an Krebs. Ne? Und Krebs ist ja auch so eine Krankheit, die geht mal weg und dann kann sie wiederkommen und so. Also jeder hat ja da so ein Bild von so ein vages, unbestimmtes Bild und irgendwie Krebs ist ja so eine Krankheit, die will keiner haben. Was ging da so in dir vor, als irgendwann der Gedanke zum ersten Mal auftauchte und das dann immer konkreter wurde, dass dieser Knubbel dann nicht nur irgendwie so ein Knubbel ist, sondern dass das echt so ein richtig fieses, ekelhaftes Biest ist?
Also ich bin wahnsinnig gut im Verdrängen von Problemen und Ähnlichem, von Ignorieren von solchen Dingen. Manchmal sogar so gut, dass sie danach dann auch einfach nicht mehr da sind. So, sich selbst gelöst haben oder weil was auch immer halt passiert ist. So bin ich da auch erstmal mit rangegangen. Als dann dieser Knubbel wuchs, die ersten Zuckungen beziehungsweise die ersten Einfrieren der Gesichtszüge halt hatte, da habe ich erst immer noch gedacht, es ist halt irgend so ein irgendein Fremdkörper, der wird dann halt dann rausgenommen, so dass so schlimm kann es halt nicht sein. So bin da tatsächlich auch nicht panisch geworden oder sowas halt so, das entspricht dann in dem Sinne doof gesagt nicht meinem Charakter, wenn man so will. Als dann die Diagnose klar war, war das ein anderes Thema insofern, dass für mich auf einmal eine Situation entstanden ist. Es kam so einiges zusammen neben der Krankheit. Meine Freundin war gerade dabei, das Land zu verlassen. Die wollte halt auswandern, weil es ihr hier einfach nicht gut ging. So, und da gab es auch ein festes Datum schon für. Es war alles geplant, durchorganisiert und so weiter. Am Tag der Diagnose war Hoffi, der Inhaber vom Underdog Plattenladen, war gerade in Urlaub. So, der hat so einmal im Jahr macht er seinen eigenen Privaturlaub, auch ohne Familie, einfach nur damit er auch so sich seine eigene Austobzeit hat. Deswegen war er irgendwie auf Tauchgang. Und ich habe halt den Laden gemacht und außer mir war da sonst halt auch keiner. Und ich kriegte die Diagnose und es waren so drei Sachen, die mir dann durch den Kopf gingen. Scheiße, ich versau Lisa ihre Auswanderung. Wer macht jetzt den Plattenladen? Fuck, wie sage ich es meinen Eltern? So, weil meine Schwester hatte auch schon vor Jahren eine recht schwere Krebsdiagnose, hat das aber auch nach harter Behandlung zwar alles gut überstanden, aber die mussten schon mal durch diese Nummer durch, dass ein Kind irgendwie positiven Krebs halt hatte. Aber das war das, was mir durch den Kopf ging. Ich habe mir tatsächlich um mich selber die ganze Zeit gar keine wirklichen Gedanken gemacht. Das war so, naja, da kümmern sich halt Ärzte drum. So. Aber das, die anderen drei Sachen, die haben mich schwer beschäftigt. Und da bin ich auch erstmal angefangen zu heulen. Aber man bekommt
das. Finde ich erstaunlich. Ne? Also,
man denkt halt eben sofort daran, dass man Leute erhängen lässt in allem.
So. Ja, okay, das ist jetzt kann ich verstehen, so als ersten Impuls. Wenn ich mir das jetzt selber versuche vorzustellen, was ja eine absurde Vorstellung ist, solange man es nicht selber hat, aber wenn ich mir selber vorstelle, okay, ich komme dann, du kriegst das irgendwie, stehst im Laden und denkst, Kacke, was mache ich jetzt mit dem Laden und jetzt mit Lisa und Dö, würde ich schon irgendwie so denken, ich gehe dann irgendwann nachts ins Bett und dann kreisen die Gedanken und ich hätte mir jetzt die Frage gestellt, sterbe ich jetzt?
Also, da musste ich mich dann im Laufe der Zeit dann halt auch mit auseinandersetzen, aus ganz banalen Gründen, weil ich dann ja auch eine Patientenverfügung auf einmal formulieren musste, weil die geplante Operation war so ein 9-Stunden-Monster und ich wollte halt ganz klar definiert haben, bei was immer halt da passiert, dass da nichts zwischen meiner Familie und Lisa steht, ne? Dass da irgendwie, weil Lisa noch da ist und sie dann halt irgendwie meine Erstbezugsperson ist, die ich halt angebe im Krankenhaus, dass sie dann eventuell entscheiden muss, ob die Geräte anbleiben oder nicht und dann halt Stress mit meiner Familie kriegt, weil die das vielleicht halt nicht machen wollen, war mir da halt ganz klar wichtig, dass ich alles ausformuliere. So und so wird es halt irgendwie halt gemacht. Und das ist gar nicht so einfach, irgendwie so einen Text halt dann zu schreiben. Also auch damit er irgendwie funktioniert, für was alles dann beachtet werden soll. Aber auch halt einfach mit dieser Todgeschichte sich auseinanderzusetzen. Da ist bei mir aber tatsächlich dieses Ding, wenn ich auf dem Operationstisch sterbe, dann werde ich vorher halt so in Schlaf gewogen und wache einfach nicht mehr auf. Also das klingt nach dem angenehmsten Tod, den ich mir vorstellen konnte. Nur halt hammerbeschissen für alle, die ich halt zurücklasse. Aber für mich persönlich, ich kriege ja von dem ganzen anderen Kram gar nichts mit. So, entweder ich wache auf und es ist gut gelaufen oder ich wache halt nicht auf und es ist nicht gut gelaufen.
Ach so, gut, ganz kurz zum Verständnis. Das war schon so eine Hop-oder-Top-Geschichte. Das heißt, jetzt, wo es rausoperiert ist.
Die Zeit drängte, ja. Da war dann ziemlich schnell klar, okay. Das ging dann halt nur noch darum mit den Voruntersuchungen. was ist es jetzt für ein Tumor? Weil die Behandlungsmethoden, ob man jetzt operativ daran ginge oder vorher halt noch mit Bestrahlung versuchte, den mehr zu lösen, da gab es ein bisschen Probleme. Und die Operation, die dann geplant war, war tatsächlich, weil es wurden vorher Gewebeproben genommen und die waren eben nicht eindeutig. Und dann war für die Operation geplant, okay, schneiden Sie morgens auf, wir nehmen nochmal eine Gewebeprobe. Die geben wir so einem Fahrradkurier, der fährt in die andere Seite von der Stadt zur Uniklinik. Da wird dann in Echtzeit die Probe nochmal durchanalysiert. Dann geben die uns per Telefon halt durch, welcher Tumor es ist. Und wir machen dann mit der OP weiter. Also im Prinzip liege ich da erstmal nur eine Zeit lang halt rum und dann geht der ganze Driss halt weiter. So. Und zu der OP gehörte dann halt eben die Entfernung des Tumors. Und dann aber auch noch gleichzeitig haben wir ja eine Vorrichtung mit reingebaut, dass meine Gesichtszüge nicht komplett entgleisen. Die haben ja noch so ein von einem Kaumuskel im Prinzip, haben die so eine Aufhängung gemacht, wo dann halt so diese ganzen Gesichtszüge auf der linken Seite halt dranhängen, damit das halt nicht wie so ein Lappen hier runterhängt. Und das war halt alles für eine OP gedacht. So, das war so. Und die war dann halt schon so, ja, okay, das muss jetzt gemacht werden. Also jetzt haben wir nicht mehr wirklich viel Zeit, weil das Ding halt auch einfach groß ist.
Das heißt, die OP hätte auch scheitern können?
Die hätte auch scheitern können, klar. Aber da habe ich tatsächlich sogar nie drüber nachgedacht. Also außer in der Hinsicht von wegen so, ja, aber wenn sie scheitert, dann bin ich derjenige, der es tatsächlich nicht mitkriegt, wie beschissen das ist.
Mhm. Ich finde das sehr beeindruckend, weil ich hatte auch so ein paar Momente, wo ich dachte, irgendwie, jetzt ist es auf des Messers Schneide. Ich kann von mir sagen, so diese Momente, wo man denkt, so, das kann jetzt auch der letzte Moment sein, fand ich schon sehr erschütternd. Also vielleicht bin ich da irgendwie,
Ich glaube, du bist da normaler.
Bin ich da vielleicht anders gelagert, aber so, aber ich fand das schon, fand ich wahnsinnig tragisch und ergreifend und einfach so zu sagen, okay, ist das jetzt das Letzte, was ich sehe? Und den Menschen, von denen ich mich jetzt verabschiede, von denen verabschiede ich mich jetzt für immer. So, das fand ich, hat mich total krass mitgenommen. So, deshalb finde ich das erstaunlich, nicht jeder ist gleich. Und
aber Christopher, hattest du denn da schon deine Tochter? Dir das passiert ist? Nee.
Das noch nicht. Wäre jetzt noch viel schlimmer.
Ja, genau, das habe ich nämlich auch gerade gedacht.
Jetzt darf das nicht passieren. Ich darf jetzt nicht mehr so schnell sterben.
Nee.
Oder so in so kritische Situationen kommen. Das darf einfach nicht geschehen. Alles wäre grauenhaft.
Ja. Ja, da wird es mir genauso gehen wie dir jetzt. Also mit der Verantwortung für andere ist das dann halt gleich eine ganz, ganz andere Geschichte. Und dann eigene Kinder oder sowas halt so. Da würde ich halt, glaube ich, auch richtig durchdrehen. So, aber in dem Moment war das für mich. Es war auch einfach, stand für mich doof gesagt, gar nicht zur Debatte, dass es schief geht.
Mhm. So. Und offensichtlich ist die Operation ja gut gelungen, wie es schon
ja, die so wurde dann erstmal abgebrochen, der erste Versuch, weil halt immer noch nicht die Diagnose so eindeutig halt war. Also haben sie.
Noch ein Fahrradkurier losgeschickt oder
wie? Dann ging das halt. Ich war dann halt tatsächlich mittlerweile halt so ein ich will nicht sagen Berühmtheit innerhalb der Kreise für die spezielle Art von Tumor. Das ging durch einige Institute, die haben debattiert und geguckt und diskutiert und sind mit denen.
Moment, haben die dich dann wieder aufgenäht, den Kopf?
Genau, die haben mich dann erstmal wieder
rumgeprokelt und dieses Ding.
Die haben mich erstmal wieder zugenäht. Die haben schon ein bisschen was gemacht. Die Lymphknoten haben dann rausgenommen.
Aber jetzt, aber wir verlängern jetzt hier nochmal so.
Die haben das, was sowieso gemacht werden musste, also die Lymphknoten, die befallen waren, das war sowieso klar, dass die Dinger raus müssen und so. Ja. Das haben wir dann schon mal gemacht, dann wird die eigentliche Haupt-OP auch nicht mehr ganz so lange und so weiter. Ja, aber die wollten immer noch geklärt haben, ob die auch wirklich das Richtige halt machen. Mhm. So, und das hat dann, glaube ich, noch mal eine Woche oder zwei gedauert und dann war halt so, okay, wir machen das jetzt halt so, das erwartet sie, das sind auch die Auswirkungen, das war, also ich meine, der Chirurg, mit dem ich zu tun hatte und ich, wir haben uns da, glaube ich, auch ziemlich getroffen, weil ich mochte seine sehr direkte, ehrliche Art. Wenn er bei den Auswirkungen von Entstellungen sprach und also einen ziemlich harten Ton halt hatte, was mich erwartet, wenn halt der Gesichtsnerv entfernt wird, fand ich das gut. So, und er fand das halt sehr gut, dass ich sehr trocken mit dem Thema umgegangen bin und auch sehr schnell klar gemacht habe, so, es hätte eine Möglichkeit gegeben, dass sie versuchten, den Gesichtsnerv zu retten. So, ne, damit einfach das Gesicht normal bleibt und ich meine Gesichtszüge behalte. Da wäre aber das Risiko größer gewesen, dass, ne, dass man nicht alles halt wegbekommt.
Mhm. Apropos, ich finde, wenn ich jetzt nicht zweimal hingucken würde und wenn ich es nicht wüsste, würde es mir bei dir jetzt nicht auffallen.
Wahrscheinlich ja, nicht. Also wenn ich jetzt mal so, machen wir jetzt mal so. Also die sind jetzt wahrscheinlich nicht. Da bewegt sich tatsächlich halt nichts. So, ja. Aber wird mir auch von vielen gesagt, dass die es gar nicht so sehr merken. Ich merke es tatsächlich mehr, als es mir lieb ist. So, aber auch daran gewöhne ich mich. Aber das war halt für mich auch ziemlich schnell klar, alles raus. So, also ich hatte keine Vorstellung, was mich wirklich erwartet, muss ich auch gestehen, so mit einer Gesichtslähmung. Du hast es halt irgendwie alles auch mit Rattenschwanz noch bedeutet. Aber es war trotzdem halt für mich total klar, machen Sie das, was Sie machen müssen. So, ne? Also keine Sorgen darum, dass ich irgendwie ein hübsches Gesicht verliere, da bin ich halt einfach nicht eitel. So machen Sie halt einfach. Und das war für ihn natürlich eine Befreiung, weil jetzt konnte er einfach machen, so, ohne sich über solche Sachen Gedanken zu machen, wie ob er jetzt eventuell noch Menschen entstellt. Und ich fand es einfach schön und ehrlich, wie der mit mir geredet hat. So. Es hat mir auch eine Sicherheit gegeben, dass ich mit dem rechten, also dem richtigen Menschen da zu tun habe. Und als fähig habe ich ihn auch direkt betrachtet, als er mir relativ auf dem FF eine komplette OP erklärt hat, die so irrsinnig klang mit diesem Bauen von den Aufhängungen, dass ich dachte, okay, wenn er das sofort im Kopf hat, dann ist der auch gut.
Hat dich diese ganze Erfahrung verändert und hat das deine Einstellung zum Leben verändert? Also hast du da irgendwas für dich draus geschlossen, dass du jetzt sagst, irgendwie, ich muss jetzt was anders machen oder ich will das unbedingt noch erleben oder so?
Sollte man meinen, so, also auch im Großen, so, dass man sowas denkt, aber ist ein Jein. Es gibt kleine Dinge, auf die ich tatsächlich jetzt irgendwie halt mehr achte und schaue. Es ist aber eigentlich nur die Sahne auf dem Kuchen der letzten 3 Jahre. Und die Veränderung, die spüre ich halt schon massiv. Und zwar, dass es einfach durchweg Veränderungen halt gibt. Also vor Corona war eigentlich in gefühlter Weise alles eingefahren. Man ist auf Tour gegangen mit Kapelle XY, ich bin im Plattenladen arbeiten gegangen. Wir haben hier zu zweit gewohnt mit den beiden Katzen. So, das war halt so, Leben war gut, Leben war schön. So, und das ging schon ein paar Jahre halt so. Mit Corona und dann, als eigentlich Corona vorbei sein sollte und alle wieder anfingen, wieder zu Konzerten zu gehen und so weiter, und dann halt eben der Krebserkrankung und diesem ganzen Jahr, was dann noch da dran hing mit der Behandlung, habe ich da halt ganz besonders nochmal gemerkt, so, alles ändert sich und man wird mit allem zurechtkommen. So, egal was, wie erschreckend und wie beschissen die Veränderungen halt sind, am Ende wird man sich irgendwie auch an die beschissensten Sachen gewöhnen und man wird weiterleben.
Und wie ist jetzt aktuell deine Prognose?
Die letzten Untersuchungen waren alle gut. Also da gab es noch keine Anzeichen. Es ist ja, das musste ich ja auch lernen, ich bin ja nicht im, also niemand wird dir sagen, dass du krebsfrei bist. Ich dachte auch, es gibt diese erste Nachuntersuchung und dann sagen die mir so, hey, sie sind gerade krebsfrei und ich kann doll anstoßen mit Familie und Freunden oder so. Das verstehen viele, glaube ich, manchmal halt nicht. Es geht nur, alles, was sie dir halt sagen, ist, momentan ist er halt nicht sichtbar oder für uns erkennbar. Das ist so ein bisschen, das so im Prinzip.
Aber ist das ein Film, von dem man weiß, dass der regelmäßig auch wiederkommt?
Nee, also gerade weil das hier sowieso alles so durcheinander war, gibt es nicht so die übermäßigen Erfahrungswerte gerade. So, eigentlich hätte das ja sowieso, hätte der gar nicht da sein dürfen. Der hätte in der Lunge oder im Nasenrachenbereich sollte der eigentlich sein, von seinem Charakter her. Weswegen auch die ganze Zeit die Angst war, dass da auch noch was drin ist, aber dafür wurde auch die ganze Zeit nichts gefunden. Aber bisher ist noch nichts wieder aufgetaucht. So, von daher bin ich guter Dinge. Erstmal. Ich habe jetzt 2 Nachuntersuchungen hinter mir. Im März kommt dann die nächste. Und ja, so sieht es da halt gerade aus.
Da wünschen wir dir von ganzem Herzen, dass es auch so bleibt, so gut. Und
Dankeschön.
Dass der nicht wiederkommt.
Ja, das ist das.
Und wenn er wiederkommt, dass du den genauso bekämpfst, wie es dir jetzt offensichtlich gelungen ist.
Ich habe da, glaube ich, wenig so beigetragen. Das kann man den Ärzten schon ganz gut zugute halten. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich dabei gelernt habe. Ich, ohne dass ich das anderen Leuten halt vorwerfen würde, und natürlich hat es mich auch gefreut, wenn wir das gesagt haben, ich würde niemals jemand sagen, also nicht mehr jemand sagen, du bist stark, du schaffst das schon. So, weil das impliziert, dass Leute, die es nicht schaffen, nicht stark waren. Und das ist nicht der Fall. So, weil in diesem Jahr ist auch noch ein anderer Freund an Krebs gestorben, wo er wieder zurückgekommen ist. Und das war ein Bär von einem Menschen. So smooth war so viel stärker, als ich es jemals sein werde. So dass, wie gesagt, das ist nichts, was ich jemand vorwerfen würde, wenn er das halt sagt, weil das ist halt was man sagt, um jemand so Komfort zu bieten in so einer Situation. Aber tatsächlich habe ich dann halt gelernt, wenn man mit anderen Krebspatienten dann auch noch runter in Kontakt kommt, das ist ein bisschen falsch, wenn man halt sieht, bei den Leuten, die es nicht schaffen, wenn dann jemand sowas halt sagt, denkt man dann so, der war auch stark.
Aber hast du irgendwelche Anpassungen an deinem Leben gemacht, dass du sagst, irgendwie, du ernährst dich jetzt gesünder oder du machst so mehr Self-Care, dass du mehr auf dich aufpasst?
Sollte man meinen, aber nein, überhaupt nicht. Die einzige Anpassung, die ich gemacht habe, im negativen Sinne, insofern, ich habe aufgehört, Rad zu fahren, weil ich habe so ein Gefühl, einen toten Winkel, weil das mit dem Auge auch alles so Probleme halt sind und ich fühle mich einfach nicht mehr sicher auf dem Rad. Das nervt. Ich will hoffen, dass ich das diesen Frühling vielleicht mal wieder in Angriff nehme, dass ich wieder mich sicher fühle dabei. Also Autofahren kommt gar nicht in Frage, so. Aber selbst Radfahren ist schon so ein Ding, wo ich einfach hier in der Stadt, nee, ging bisher halt nicht. So, das ist so die größte Änderung, wenn man so will, die dabei ist.
Ja. Ist das, ich glaube, ich habe schon die Antwort. Und du, dieser Krebs, du denkst auch nicht, dass das irgendwie ein Resultat möglicherweise von irgendeinem nicht so ganz gesunden Lebenswandel war, sondern der kommt halt, wie er bei manchen irgendwie so genetisch veranlagt ist oder aus welchen Gründen auch immer kommt.
Also ich habe tatsächlich, meine Schwester hat mich damit gebohrt, dass ich soll fragen, also die war auch so eine Person, die dann auch im Internet hat guckt, das versucht zu recherchieren, welcher Krebs, woher kommt der Kram. Ich habe ihr zuliebe einmal beim Arzt gefragt, der konnte es auch nicht genau zuordnen und letztendlich, was spielt es für eine Rolle? So, also es war da so, Damage is done in dem Moment. So, und klar, ja. Wäre es schlauer, bestimmte Sachen halt zu machen, aber letztendlich denke ich dann doch eher so, will ja auch einfach halt leben.
Bereust du irgendwas?
Ich hätte vielleicht früher zum Arzt zu gehen, wäre vielleicht eine gute Idee gewesen und da vielleicht auch mit Nachdruck bei dem MRT mehr auf so ein Notfallding zu pochen, sodass das halt nicht erst nach Monaten das Ergebnis halt wirklich da ist, sondern wirklich da einfach türklingelnd davor zu stehen und einzuklagen, zu fordern, dass das jetzt gecheckt werden soll, damit das halt 2 Monate früher vielleicht schon losgegangen wäre mit der Behandlung. Das vielleicht so, aber letztendlich nicht.
Und wenn du jetzt so auf dein Leben zurückschaust, gibt es da irgendwas, was du vielleicht bereust, irgendeine Entscheidung, vielleicht auch Punk geworden zu sein?
Definitiv nicht. Ich hätte gerne früher mit bestimmten Sachen angefangen, wie das Touren und das Aktivwerden. So mit all den Bands, die muss ich dazu sagen, ich fand unsere Heimatkapellen, die wir da halt hatten, mit Maroon, das war, glaube ich, musikalisch ich habe nicht viel Musik in meinem Leben gemacht. Musikalisch war es, glaube ich, mit das Beste, was ich gemacht habe. Das war wirklich eigentlich halt ganz gut. Aber wir sind nie auf die Idee gekommen, dass wir damit irgendwie aus dem Dorf halt raus können. Wir hatten eine Szene mit Kapellen. Es gab ich habe auch so einen lokalen Sampler gemacht mit lauter Kapellen, der hieß Holz und Schokolade. Das war so gefühlt, hatten wir so unser eigenes kleines Seattle zu der Zeit. So, es gab viele Bands, es gab tolle Bands, aber kaum welche davon haben einfach mal diesen Schritt gewagt. So, lass uns einfach mal gucken, ob das auch noch außerhalb von unseren Freunden irgendjemand interessiert. Und ich glaube, das ist jetzt kein Bereuen in dem Sinne, aber wenn ich zurückreisen könnte, würde ich darauf ein bisschen hinweisen, so hey, schreibt mal einen Brief und fragt mal, ob man nicht da und da halt auch spielen kann. So.
Aber dein Studium zum Beispiel nicht abgeschlossen zu haben, das bereust du nicht oder so?
Frag mich in 10 Jahren nochmal, wenn womöglich der Plattenladen geschlossen hat und ich ohne eine tatsächliche Ausbildung Mitte 50 versuche, um die rund zu kommen. Dann wahrscheinlich werde ich es schon bereuen. Denke ich, aber nee, ansonsten nicht. Hat ja bisher auch so funktioniert.
Ja, die Dinge funktionieren immer so, ja, so lange, bis sie nicht mehr funktionieren.
Ja, ich weiß.
Aber gut, ich finde, das ist ja auch eine Einstellung und das ist ja auch eine positive Einstellung, die Dinge dann so nehmen, wie sie kommen und dann auch mit dem zufrieden, also mit dem so zufrieden zu sein, wie es ist. Außerhalb von Musik und dann Spielen, gibt es irgendwas, was du machst oder was man dir tun, womit man dir eine Freude machen kann?
Bleib näher zueinander.
Jetzt nicht.
Ja, ja,
ich sage nicht Weltfrieden und dass es keinen Krieg mehr gibt. Ich jetzt rein so persönlich.
Rein persönlich? Ich würde tatsächlich gerade nicht.
Wenn du dir was von mir wünschen würdest, womit könnte ich dir so eine richtig gute Freude machen, was kein Brettspiel ist und nichts mit Musik zu tun hat?
Und auf dem nicht Star Wars, der auch draufsteht.
Genau, nicht Star Wars, ja, richtig. Genau.
Weiß ich. Mir würde gerade.
Nö. Ja, du musst dich jetzt entscheiden. Du darfst jetzt nicht nö sagen.
Ja, wenn ich nichts habe, was ich mir wünsche. Ich bin tatsächlich sehr, sehr zufrieden mit allem, was so ist. Ich kann mir beim besten Willen gerade nichts vorstellen, was ich mir wünsche.
Claude, du? Was würdest du dir wünschen, wenn ich dir irgendeinen Wunsch erfüllen könnte?
Oh, ich wäre gerne noch mal ein bisschen jünger.
Das kann ich dir leider nicht erfüllen. Irgendwas, was ich dir erfüllen kann.
Oh, vielleicht hätte ich dann gerne einen Campervan.
Ja. Das finde ich einen schönen Wunsch.
Das ist ein schöner Wunsch, aber nicht meiner.
Nee, ja, wir wollen den auch nicht aufdrängen.
Nee, aber tatsächlich, also da würde man beim besten Willen, ich will nicht behaupten, dass ich keine Träume habe oder sowas halt.
Okay,
so.
Dann sag mal, was deine Träume sind. Boah, dass man da jetzt so auf Granit bei dir. Ey Leute, wenn ihr mir das fragen könntet, ich könnte euch zack, 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 ich könnte euch 1000 Sachen sein. So.
Das ist, freut mich, also oder auch nicht, weil das ist ja auch noch einiges, was dann irgendwie fehlt. Aber tatsächlich, ich muss das so ehrlich
sagen. Schlussglücklich, das finde ich toll. Gut, dann will ich dir auch nicht einreden. Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist tatsächlich sind so Käsetortellinis, die ich mit so einer Käsesoße-Dinge mache. Das ist eigentlich das ist nur ein Block Roquefort, so heißt er, glaube ich, halt so. Mhm. Sahne und dann noch Cheddar dazu. Einfach nur eine riesige Käsebombe mit Tortellini. So,
bist du so ein Koch? Bist du so ein
Kontakt? Überhaupt gar nicht. Deswegen ist es ja so einfach, das einfach nur zu sagen. Ich backe gerne, aber kochen ist tatsächlich eigentlich gar nicht mein Ding, weil es halt so, ich weiß gar nicht, zu kompliziert ist mit den Gewürzen.
Mhm. Ah, Christopher, mir fällt ein, wir wollten doch noch ein Sandwich-Rezept.
Richtig. Jetzt ist los. Ja, komm, das musst du kurz nochmal einleiten.
Ich muss ein perfektes Sandwich-Rezept mit der Welt teilen. Und zwar heißt dieses Sandwich The Tomato. Und das geht wie folgt. Man nimmt zwei Weißbrotscheiben, die man zwei Daumen dick schneidet und auf beiden Seiten mit Butter oder veganer Butter eben einstreicht. Und dann jeweils 2 Minuten in einer Pfanne auf mittlerer Hitze brät. Und dann muss man sie aber unbedingt irgendwie auf den Rost legen, dass sie auskühlen. Dann macht man da Mayo, vegane Mayo drauf. Wenn man denkt, es ist genug Mayo, muss da auf jeden Fall nochmal genauso viel Mayo drauf. Auf die Mayo kommen dann klein gehackte, gesalzene Sonnenblumenkerne. Und das Ganze wird dann getoppt mit Tomatenscheiben. Und zwar, die müssen richtig am Rand überlappen. Richtig viele sich überlappende Tomatenscheiben, die man aber so geschnitten hat, dass die so, dass man so diese ganzen Kammern sieht, dass man das nicht so klassisch geschnitten hat, sondern wirklich wie so eine Sandwich-Tomate. Und auf diese Tomaten kommt Dill, frischer Dill und frischer Basilikum. Und wenn man denkt, es sind genug Kräuter, dann auf jeden Fall nochmal das Doppelte an Kräutern da oben drauf. Also richtig viele Kräuter. Über das
Ganze. Aber diese Tomaten, die sind einfach nur so geschnitten, die sind nicht irgendwie so angebraten oder sowas?
Nee, die werden, das habe ich vergessen, die werden massiv gesalzen und gepfeffert von beiden Seiten. Das lässt man auch einen Moment so einziehen. Dann kommen die aufs Sandwich, dann kommen diese Unmengen an Kräutern oben drauf. Auf das Ganze presst man eine halbe Zitrone. Und dann kommt der Deckel oben drauf und dann isst man das und das ist einfach göttlich. Ihr müsst es probieren, es ist perfekt. Das Sandwich heißt The Tomato. Und es ist von Mason Hereford. Ich kann nochmal euch zumindest dieses Buch zeigen. Ich habe es gemacht, das ist auf jeden Fall unfassbar lecker.
Das Buch heißt The Turkey and the Wolf.
Der Laden ist in New Orleans und heißt Turkey and the Wolf. Genau.
Das ist sehr gut, dass das Ganze gerade aufgezeichnet wird. Dann kann ich mir das nochmal anhören und in halber Geschwindigkeit abspielen, weil ich bin hier nicht über zwei Weißbrotscheiben nochmal mitschreiben.
Du kannst gerne, wenn du bei der Zubereitung bist, mich anrufen. Ich weiß, du telefonierst nicht gerne, aber vielleicht machst du da eine Ausnahme.
Aber vielleicht können wir das Rezept aber auch irgendwie auf Social Media posten.
Dann ja.
Oh ja, das ist eine gute Idee.
Ja, genau. Ich finde das gut, dass wir das noch geschafft haben. Aber ich durfte tatsächlich die Kochkünste von André auch schon mal probieren. Und ich muss sagen, es hat mir sehr gemundet, auf jeden Fall.
Finde ich gut. Ich hab noch mal eine Frage an euch beide. Ja. Und zwar, wie steht ihr zu Komplimenten und zu Lob?
Schrecklich.
Warum?
Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist bei mir wahrscheinlich ein Kindheitstrauma oder so, dass ich das nicht glauben kann, dass mir das unangenehm ist mitunter. Aber eigentlich insgeheim mag ich das, aber ich kann die Situation nicht ertragen. Ich entziehe mich gerne solchen Situationen oder rede das klein. I don't know. Vielleicht hat das auch was mit meinem Geschlecht zu tun oder so.
Du hast mir mal von einem Ereignis erzählt, was denn ist dir auch unangenehm?
Ja, aber gleichzeitig freue ich mich auch drüber. Also dieser Moment, das halt anzunehmen, ist tatsächlich immer so eine Überwindung tatsächlich so. Aber grundsätzlich freue ich mich doll. Also gerne Komplimente.
Mhm. Das ist interessant, Claude, du hast mir nämlich mal von einem Ereignis erzählt, wo dir auch irgendeine ältere Frau oder sowas dir ein Kompliment gemacht hat von Auftritt und wo dich das total gefreut hat.
Ja, also mich freut das auch, aber ich finde diese Situation unangenehm. Also ich weiß auch, dass ich mal von meinem Deutschlehrer zum Beispiel vor der ganzen Klasse gesagt bekommen habe, dass ich super gut da drin bin, Gedichte zu interpretieren oder Gedichte zu schreiben. Und danach konnte ich nie wieder irgendwas sagen bei dem Deutschlehrer, weil ich dachte, ich bin gar nicht so, wie der denkt. Und wenn ich das jetzt mache, dann merkt er das. Also kann ich nie wieder irgendwas sagen und habe einfach nie wieder irgendwas gesagt. Und dann hat er immer gesagt, Claude, warum sagst du nichts mehr? Warum machst du nicht mehr mit? Ich konnte es dem nicht sagen, dass das nur wegen seinem Kompliment war. So geht mir das manchmal. Ich freue mich auch insgeheim, also genau wie André das sagt. Ich finde das total schön. Aber diese Situation an sich ist mir manchmal unangenehm.
Aber mir ist es unangenehm, weil ich bestimmt irgendwie erröte oder sowas halt, man halt so denke, ich sehe gerade bescheuert aus.
Dass du dir darüber Gedanken machst, hätte ich nicht gedacht.
Worüber? Übers Erröten?
Nee, dass er dann denkt, dass er bescheuert aussieht, weil.
Ja, weil das kein bewusst gewähltes bescheuert Aussehen ist.
Okay.
Wenn ich halt aussehe, wie als hätte man mich mit Brotkrumen aus dem Wald gelockt für 10, 15 Jahre, habe ich das ja ausgesucht. Aber wenn ich erröte, dann aus so einer Peinlichkeit raus, ist das ja nicht freiwillig.
Mhm. Wir haben uns das letzte Mal über das Thema so ein bisschen gestritten.
Wer? Mit wem hast du dich?
Mit Jobst. Mit Jobst und der Andrea. Die ist noch nicht veröffentlicht, die Folge, aber die haben wir letzte Woche aufgenommen und da haben wir uns drüber gestritten.
Und über Komplimente?
Weil Jobst meinte irgendwie, er will nicht, ein Kompliment ist immer eine Bewertung und er will nicht bewertet werden, weder im positiven noch im negativen Sinne und dö. Und ich bin ein riesiger Fan von Komplimenten und auch von Loben. Ich finde das total, natürlich muss man die so mit Obacht austeilen und das darf nicht willkürlich sein. Aber ich finde, es gibt nichts Schöneres, als jemand mit einem Lob ein gutes Gefühl zu geben. Mhm. Ich habe manchmal gelingt es mir, dass ich jemanden Lob gebe und dann sagt die Person, Mensch, das ist das Beste, was mir jetzt an diesem Tag passiert ist. Und das finde ich schön, wenn man anderen Leuten mit kleinen Gesten und Aufmerksamkeiten so ein Gefühl verschaffen kann. Entweder durch ein Lob, dass man sagt, oh Mensch, das war gut gemacht. Oder jetzt mein Beispiel letzte Woche war, dass ich sage, oh, hast du ein neues Hemd, das steht dir aber gut. Und dass jemand sagt so, ja, war nicht ganz billig, habe ich ein bisschen drauf gespart, aber ich freue mich auch total, freut mich, dass dir das auffällt. So, und ich finde, die Welt wäre besser, wenn wir uns gegenseitig mehr loben und mehr Komplimente geben, machen würden. Wenn wir uns Menschen untereinander mehr ein gutes Gefühl verschaffen, ohne so zu denken, kann ich das jetzt sagen oder vielleicht findet der das Hemd ja selber doof und dann sage ich was und ich so und dann um drei Ecken zu denken und dann irgendwie nichts Positives zu machen, finde ich falsch. Und deshalb wollte ich jetzt mal eure Meinung dazu haben. Aber ich fand's.
Ich kann dazu nur sagen, dass ich mich auch tierisch über Komplimente freue. Aber irgendwann wurden in meinem Leben halt Zweifel gesät und die sind ziemlich laut. Also es ist auch, finde ich, super interessant. Ich rede da sehr häufig auch mit einer Freundin von mir drüber, Laura, die ihr Aussehen sehr schlecht macht. Und ich glaube, das geht vielen Frauen so, dass so Äußerungen über ihr Äußeres in der Jugend oder Kindheit sich so eingebrannt haben. Und die bis heute, also ich kann zum Beispiel sagen, ich habe, bis ich Anfang 30 war, keine kurzen Hosen getragen, weil in der 5. Klasse bei den Bundesjugendspielen beim Hochsprung ältere Jungs gesagt haben, ich hätte voll die Stampfer wie ein Fußballspieler. Und das weiß ich noch. Und ich habe danach versucht, immer nur noch weite Hosen zu tragen, auch beim Sport, weil ich hatte da so sportliche Radler an. Und irgendwann, ich kann mich da an die Situation noch komplett erinnern. Und ich habe auch in der Jugend immer dann lange Sachen getragen und auch im Sommer, wenn es 30 Grad waren, meine Beine versteckt, bis ich geschnallt habe mit 32, dass die Beine total in Ordnung sind und ganz normal aussehen. Und jetzt trage ich voll gerne kurze Hose, muss das irgendwie kompensieren. Aber sowas bleibt halt hängen. Und ich glaube, das ist bei vielen Leuten so, die vielleicht auch geärgert oder gemobbt wurden in der Jugend, dass diese Zweifel, die irgendwann mal gesät worden sind, immer noch vorhanden sind. Und selbst wenn man 10.000 Mal hört, ist es nicht so, kann man das nicht annehmen.
Letzte Frage. Wir sind jetzt sehr abgedriftet. Jetzt aber. Was würde der 15-jährige André Beule von André 2023 denken?
Ich glaube, ich wäre ein Riesenfan. Also richtig doll.
Warum?
Weil ich in der Vorstellung mit 45 Jahren immer noch keinen, was man damals dachte, vernünftigen Job zu machen. Nicht in diesem Konstrukt von Heirat, Familie, Kinder kriegen, Haus bauen und bis zur Rente tot arbeiten, sondern stattdessen in einem Plattenladen zu arbeiten und hier in einem Zimmer zu stehen mit lauter eigentlich unnötigen, aber total unterhaltsamen TÜNEF und das Leben zu nennen. Mein 15-jähriges Ich macht Luftsprünge.
Schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
Das war ein nettes Kompliment.
Ich finde, ihr seht beide gut aus, übrigens.